Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 194. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und nachdem wir ja in diesem Format schon ausführlich über Otension und Martyr gesprochen haben, darf natürlich ein weiterer Film, der New French Extremity oder der New Wave of French Horror, nicht fehlen. Und deshalb reden wir heute über A l'Intérieur bzw. Inside und nach dem Intro geht's los.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, die übliche Frage in die Runde, obwohl ich sie, glaube ich, heute fast schon beantworten kann. Wer hat Vorerfahrung mit dem Film? Ich? André?
Ich.
Mhm. Bei Pascal weiß ich es tatsächlich nicht.
Nein, ich habe den noch nicht gesehen.
Das wird spannend heute.
Ja, genau, dass diese Podcast-Reihe auch eine, ja, überhaupt erst mein Weg in dieses französische Subgenre. Ich glaube, welcher fehlt uns da noch? Frontiers?
Ja, Frontier, ja.
Okay.
Genau. Kurz zu den Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat Inside, ich bleibe jetzt mal beim englischen Titel in der Folge, 3,5 von 5, auf der IMDb 6,7 von 10.
Oh, du hast nachgeguckt, ich bin begeistert.
Ja, eine Neuerung. ihr könnt den Film kaufen, ihr müsst euch aber selbst drum kümmern, wo ihr den kaufen könnt. Nur so viel, die deutschen Kaufhausfassungen sind alle gekürzt, wenn es denn welche gibt. Ihr könnt ja mal in unsere alpinen Nachbarländer gucken, da könnte es vielleicht was geben. Der Film selbst ist in Deutschland bis zum heutigen Tage beschlagnahmt. In seiner ungekürzten Fassung geht der Film 82 Minuten und kam am 13.06.2007 in die französischen Kinos. Hat 3 Millionen Dollar gekostet und Regie geführt haben keine, auch in diesem Podcast, ganz so unbekannten Regisseure, nämlich das französische Duo Alexandre Bustillo und Julien Maury, die unter anderem zuständig waren für die Filme Live It, Among the Living und zuletzt Candisha und Deep House und natürlich den bis dato letzten Eintrag im Texas Chainsaw Franchise Leatherface. Vielleicht mal zu den beiden Regisseuren. Pascal, du erinnerst dich ja vielleicht noch ein bisschen an Leatherface. Was hast du dir vorgestellt, was in diesem Debüt von den beiden so vor sich gehen könnte? Hast du hohe Erwartungen gehabt, weil vielleicht ja auch nicht wenige, zum Beispiel ich, den Film ja ziemlich hochhalten? Hattest du Hoffnung, hier einen neuen Kracher für dich zu entdecken?
Das ist ganz witzig, weil ich jetzt gar nicht so aus dem Blickwinkel der Regisseure da drauf geguckt habe, sondern tatsächlich mehr so aus diesem, okay, das ist dann der nächste Film aus dieser, ja, doch sehr hochgelobten französischen Zeit des Extremhorrors. Und deswegen habe ich tatsächlich, ich habe mir gar nicht darüber Gedanken gemacht, wer den jetzt gedreht hat, sondern vielmehr einfach gedacht, okay, ich erwarte jetzt eigentlich, obwohl es natürlich Quatsch ist, aber ich erwarte halt eher etwas, was mich an so von High Tension und Martyrs so aus der Ecke abholt. Deswegen, ja, habe ich tatsächlich nicht mal, also ja, das eher aus der Richtung betrachtet und dahingehend natürlich habe ich etwas sehr Extremes und auch ein bisschen etwas Arziges, vielleicht sogar Philosophisches erwartet, gerade nach Martyrs. Das waren, glaube ich, so die Erwartungen, mit denen ich an den Film gegangen bin.
Ja, und André, für uns war es wahrscheinlich eher so eine Rückkehr nach Hause, nachdem wir uns ja auch die anderen Filme von Bustillo und Maury angesehen haben, zumindest einen Großteil. Und ja, man kann das ja schon mal so festhalten, dieses Niveau von Inside haben die beiden ja nie wieder erreicht. Ich weiß, also ich finde Leatherface ja noch ein bisschen ganz gut, sage ich mal. Den fandst du ja, glaube ich, auch schon ziemlich schlecht. Live It war ganz nett. Among the Living habe ich jetzt ganz wenige Erinnerungen dran, aber ich glaube, den fand ich
was
nicht
ja
so gut.
Was ja auch nie gutes Zeichen ist, genau.
Ja, und ich hatte zuletzt auf Shudder einen der beiden neuen Filme schon gesehen, den die beiden gedreht haben, Candisha, den muss ich gestehen, fand ich ein bisschen Back to the Roots, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber über den ganz neuen Film, Deep House, hört man ja auch eher negative Sachen. Also wahrscheinlich wirklich eine Karriere, die mit dem auf dem Höhepunkt gestartet wurde, oder?
Ja, also Deep House hätte ich letzte Woche schon sehen können auf dem Slash in Wien, wo wir waren. Aber wir haben den für ein großes Schnitzel sausen lassen.
Das sagt auch viel aus.
Da, ja, er ist nämlich in der Vorwoche in Frankreich nämlich gestartet und die ersten Stimmen sind leider weniger gut. Was aber eben zu den beiden passt, da die quasi so eine, ja, so eine Kurvenkarriere haben. Es geht immer mal up and down quasi. Stark gestartet quasi, wenn nicht sogar wirklich, wie du sagst, mit ihrem Magnus Opum gestartet. Aber danach ging es echt immer wieder rauf und runter. Livid war okay, fand ich auch, oder war gut. Leatherface fand ich richtig schlecht. Among the Living habe ich kaum Erinnerungen, was wie gesagt auch nichts Gutes heißt. Candice habe ich noch nicht gesehen und Deep House. Aber wenn du sagst, der soll besser sein, also auch die allgemeine Aufwertung durch den sieht ganz gut aus. Und Deep House soll jetzt tatsächlich wieder echt ein relativer Reinfall sein. Ja, die beiden haben anscheinend echt so eine Hit-and-Miss-Karriere.
Ist ja eigentlich sehr interessant, ne, dass Inside ja wirklich deren erstes gemeinsames Projekt war und da wusste man ja teilweise noch gar nicht, ob das überhaupt zwischen den beiden funktionieren kann. Es hätte ja auch irgendwie sein können, dass sie mitten im Dreh auf einmal feststellen, nee, eigentlich mag ich den nicht und jetzt hören wir auf oder so. Es kann ja mal passieren bei solchen Konstellationen, aber die beiden haben sich tatsächlich perfekt ergänzt und haben seitdem ja gefühlt wie ein einzelner Regisseur zusammengearbeitet, also wie ein Regisseur. Und die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler sind auch immer voll des Lobes über die beiden, dass sie wirklich sehr einfühlsam und sehr gut im Umgang mit dem Cast sein sollen und wirklich auch ein gewisses technisches Know-how mitbringen und da wirklich sehr professionell, aber auch sehr, sehr, sehr leidenschaftlich vorangehen. Und dann gibt es eben noch die Besetzung und die ist ja auch sehr interessant. Also wir haben zum einen Alison Paradis, die kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf dem deutschen Kinomarkt, aber zumindest ihre Schwester sollte man kennen. Das ist nämlich Vanessa Paradis, die Sängerin und Schauspielerin, die ja auch mal mit Johnny Depp verheiratet war beispielsweise. Und wir haben eine der, ja, ich würde schon sagen, sie ist eine französische Legende, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie ist schon eine sehr renommierte Schauspielerin in Frankreich, Béatrice Dalle. Also sie hat in Filmen mitgespielt wie Night on Earth oder in Betty Blue vor allem eine sehr berühmte Rolle und zuletzt ja auch bei Gaspar Noé in, wie ist der Film noch gleich, André?
Lux Eterna.
Ja, ich wollte nur, dass du es aussprichst, deswegen habe ich das Ruder übergeben an dieser Stelle. Und sie ist natürlich eine Schauspielerin, die viel im Autoren- und Arthouse-Kino unterwegs ist für normalerweise und da hielten es Bustillo und Mori natürlich auch für sehr unrealistisch, dass ihre Anfrage auf positive Reaktionen stoßen würde. Aber das Wesen, was ich vorhin beschrieben habe, von den beiden Regisseuren, hat eben Béatrice Dalle davon überzeugt, hier mitmachen zu wollen. Sie hat auch selber, André, du hast es ja, glaube ich, auch gesehen, das Making-of, da hat Dalle ja auch selbst gesagt, dass ihr Drehbücher im Prinzip vollkommen egal sind. Mhm. Wichtig ist, dass die Chemie mit den Regisseuren
wichtig
ist.
Sie hat es nicht mal gelesen.
Ja.
Ja.
Ja. Das merkt man tatsächlich auch, wenn man den Film guckt, dass sie da, aber dazu kommen wir später noch, ihr ganz eigenes Ding, glaube ich, draus gemacht hat. Ja, ansonsten kann man auf jeden Fall noch sagen, dass der Film, und das sei als Einstieg vielleicht schon mal ganz gut, das zu verraten, dass der Film damals auf diversen internationalen Festivals gestartet ist, vor dem eigentlichen Kinostart, und der sorgte auch sofort für Furore, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Hardcore-Fans bekamen letztendlich genau das, was Pascal vorhin auch beschrieben hat, eine neue Grenzerfahrung, einfach mehr von dem, was sie schon zum Beispiel von High Tension kannten. Matthäus war ja, glaube ich, da noch nicht draußen, der kam ja ein Jahr später, wenn ich mich richtig erinnere. Aber zu dieser Grenzerfahrung gehört eben auch, dass das für viele auch ein großer Schock war, diesen Film zu sehen, dass hiermit für viele auch einfach die Grenze überschritten war. Und da gehörten auch eben viele Horrorfans zu, die gesagt haben, okay, alles, was wir bis hierhin gesehen haben im Horrorkino, ist okay, aber jetzt ist irgendwann hier auch mal Schluss so. Und damit hatte dann Alexandre Ajas High Tension dann auch wirklich einen legitimen Nachfolger. Und warum das so ist, das klären wir gleich noch. Aber zunächst, Pascal, kommt heute natürlich wieder dein Job zur Geltung, aber du bestehst ja explizit darauf, dass ich an dieser Stelle erwähne, dass diese Inhaltsangabe vom Verleih kommt, beziehungsweise in dem Fall vom NSM Records und ja, nicht aus deiner Feder. Warum?
Ja, das werden wir erfahren, wenn ich diese jetzt vortrage. Inside, was sie will, ist in dir. Okay. Wir sind ja von den Franzosen durchaus einiges gewohnt, nachdem sie in den letzten Jahren mit Filmen wie High Tension die Euro-Hardcore-Horrorfront eröffnet haben. Aber das hier bügelt uns doch glatt nieder. Den ultimativen Fun für werdende Mütter haben die Genre-Senkrechtstarter Alexandre Bustillo und Julien Maury ersonnen. Stringent, direkt, schnörkellos. Eine fiebrige Extremerfahrung. Ein Autounfall traumatisiert die schwangere Sarah und macht sie zur jungen Witwe. Als sie, kurz vor der Niederkunft, Weihnachten im einsamen Apartment verbringt, greift aus dem Nichts eine unbekannte Psychopathin an und metzelt alles nieder, was bluten kann. Frankreichs fleischfressende Sexpflanze, Beatrice Dalle, gibt der Schlechterin mit Scherenfable den Liebreiz einer schwangeren Witwe. Sie hat es auf Sarahs ungeborenes Kind abgesehen. Ein intensives Terrorduell ist die Folge in einem der härtesten Splatter-Happen dieser Dekade.
Das ist fantastisch, wirklich.
Und das ohne, zusammenzubrechen wie beim 8. Resident Evil Teil oder 7.
Sehr gut. Ja, ich muss es schon unterdrücken.
Hast du gemerkt, oh. Ja.
Ganz ehrlich, derjenige, der das geschrieben hat, kann sich gerne bei uns melden und darf in Zukunft Ghostwriter für Pascals Inhaltsangaben sein. Das würde ich mir wünschen. Oh Gott, ja, fantastisch. Gehen wir in den Film rein. Unsere Hauptfigur ist Sarah Scarangelo, die ist Fotografin und sie ist schwanger, erwartet also ein Kind. Doch beim Autounfall wird sie nicht nur schwer verletzt, auch der Vater des Kindes, Mathieu, der verstirbt bei diesem Unfall. Und die eigentliche Handlung des Films setzt dann 4 Monate später ein. Sarah ist im Krankenhaus und ihr Arzt teilt ihr damit, dass es dem Kind soweit ganz gut geht und dass die Geburt auch im Prinzip in wenigen Stunden einsetzen wird, also kurz bevorsteht. Und schon am nächsten Tag soll sie deshalb wieder ins Krankenhaus kommen, um dort dann stationär betreut zu werden. Und Sarah wird dann von ihrer Mutter aus dem Krankenhaus abgeholt und diese sorgt sich dann auch sehr um ihre Tochter, die aber wiederum auf die Bemutterung nicht so wirklich Lust hat. Und man merkt es sofort, dass Sarah einfach sehr unter dem Verlust ihres Mannes und auch unter der anstehenden Geburt ja zu leiden hat, dass das ganze Geschehen, das Aktuelle und das Vergangene Spuren hinterlassen hat. Und sie trifft sich dann noch im Stadtpark mit ihrem Chef aus der Zeitungsredaktion und die beiden verabreden sich auch und verabreden, dass sie am nächsten Morgen um 7 Uhr von ihm ins Krankenhaus gefahren werden soll. Und dafür bekommt er dann auch noch einen Wohnungsschlüssel von ihr in die Hand gedrückt. Und den Weihnachtsabend, also an dem spielt der Film, den will Sarah dann allein verbringen. Und ja, hier vielleicht schon zu Beginn, Pascal, lernen wir ja doch so einiges schon über unsere Hauptfigur kennen. Das ist, glaube ich, so eine Figur, die ja irgendwie, auch wenn sie ein Kind erwartet, doch von ihrem Ausdruck gefühlt alles verloren hat schon. Also ich finde, dass man in ihrer ganzen Darstellung irgendwie keine Hoffnung mehr sieht. Also es ist die ganze Zeit auch so bedrückend schon von Anfang an, was natürlich auch immer so ein bisschen durch diese Klaviermusik so ein bisschen unterstrichen wird, die ja auch sehr deprimierend wirkt und dann immer noch diese schwermütigen Streicher, die da drüber liegen. Und all das plus das, was in der Vergangenheit für Sarah vor 4 Monaten passiert ist, das zeigt, dass das hier jetzt kein Eis essen wird, dieser Film, ne?
Ja, absolut. Also auf der einen Seite genau das, was du sagst. Der Film beginnt direkt mit diesen sehr depressiven, tristen, kalten Vibes. Das ist ja auch, finde ich, immer auch sowieso so ein bisschen etwas, was oft auch im europäischen Film, zumindest so für meinen Geschmack, sowieso immer durchstrahlt. Dass du halt hier etwas eher die entsättigten Farben auch hast und alles ein bisschen, ja, trockener, ruhiger und einfach entsättigter wirkt. Dann hast du halt die Sarah, die offensichtlich jetzt auch nur noch im Autopiloten funktioniert. Und gerade die Ultraschallszene, wenn sie dann am Tag vor der vermeintlichen Geburt bei dem Arzt ist, die ist wirklich, die hat auch schon sowas ganz Eigenes, Unangenehmes einfach, weil sie liegt da, der Arzt ist da, es wirkt halt, na gut, natürlich wirkt es klinisch, weil es irgendwie auch dazu gehört, aber es wirkt auch so komplett, ja, emotionsbefreit von ihrer Seite. Der Arzt versucht dann noch so das Nötigste zu machen, aber es wirkt einfach unangenehm. Also das schafft der Film sehr gut, es einem zu vermitteln, dass die Frau aktuell mindestens und also vielleicht gebrochen, aber definitiv noch sehr stark unter den Erfahrungen von vor 4 Monaten leidet. Und es kommt nicht das Gefühl auf, dass sie auch nur in irgendeiner Art und Weise eine Art von Vorfreude empfindet auf das, was da passiert. Es ist mehr so ein, ja, wie ich mal meinte eben, Autopilot, so.
Ja, das ist die Frage, die ich mir da gestellt habe, woran das liegen könnte, ob das zum einen darin begründet ist, dass einfach sie durch das Kind, welches eben in den nächsten Tagen auf die Welt kommt, immer wieder an den Verlust ihres Mannes erinnert wird. Also das wäre jetzt meine Erklärung, André. Ich weiß nicht, kannst du dir was vorstellen, warum ihre Vorfreude da jetzt nicht so besonders groß ist?
Ja, wie Pascal halt sagt, es wird doch ein Trauma sein. Ich meine, die Erlebnisse, die sie da gemacht hat, das, ihrem Kind ist zwar offensichtlich, was man ja auch in der Szene dann auch erfährt, das sieht ja alles gut aus mit der Schwangerschaft, was ihr ja auch gesagt wird, aber du siehst ja ihr komplett an, dass sie überhaupt keine Vorfreude hat auf dieses Muttersein, weil sie einfach natürlich so krass das noch verarbeiten muss, was da passiert ist, weil so lange ist es ja auch noch nicht her dann zu dem Zeitpunkt. Und das ist halt vor allem eben der Verlust natürlich ihres Freundes, oder war sie verheiratet, ich glaube noch nicht, ne?
Ja, ich glaube, es ist ihr Mann gewesen tatsächlich.
Der Mann, ja, auf jeden Fall der Verlust ihres Partners und des Vaters des Kindes vor allem. Und da merkt man halt deutlich an, dass sie das so mitgenommen hat, dass sie aktuell zumindest sich auf diese Geburt überhaupt nicht freuen kann.
Hast du oder würdest du das bestätigen, den Eindruck, den ich hatte? Also wir lernen ja den Chef aus ihrer Reaktion kennen.
Ja.
Den Jean-Pierre, dass zwischen den beiden was läuft?
Ja, da müssen wir eh später
nochmal. Oder laufen reden. Könnte?
Der Charakter von ihm ist sowieso sehr weird. Weil später im Film wird er ja nochmal weird in einer Szene. Auch quasi fast schon übergriffig, kann man fast sagen. Ich bin bei dem Charakter immer so ein bisschen unschlüssig, weil er wird ja nicht auserzählt. Ich finde, sein Charakter und seine Motive so werden sehr im Dunkeln gelassen. Du kannst halt nur durch kleine Zeichen so ein bisschen einordnen, wie er drauf ist. Man könnte halt meinen, dass dass was gelaufen sein könnte. Und selbst wenn nicht offiziell, dass er zumindest so ein, ich glaube, er ist so ein Touchy-Boss. Weißt du? Ich glaube, er hat seine Griffe nicht unter Kontrolle. Und ja, wie gesagt, ob da mal was lief zwischen den beiden oder ob er einfach nur Interesse für sie hegt und ihm auch scheißegal vielleicht auch war und ist, dass sie einen Mann hat und Co., das kann man nur vermuten. Das wird beim Film halt nicht auserzählt, aber wie gesagt, darauf können wir auch später nochmal drauf eingehen, wenn die besagte andere Szene kommt.
Ich habe mich ohnehin gefragt bei den ganzen Nebenfiguren, die hier auftauchen, ob die nicht tatsächlich nur dazu dienen, um hier Spatterfleisch darzustellen im Endeffekt, um irgendwie noch einen Bodycount zu ermöglichen, weil im Prinzip, das ist jetzt mal ein Satz, den ich normalerweise nicht unterschreibe, aber heute passt für mich mal ein bisschen. Der Film würde halt auch komplett ohne alle Nebenfiguren funktionieren.
Ja, das stimmt. Also vor allem brauchst du nicht 6 Polizisten, hätte noch 2 gereicht.
Dazu später mehr noch.
Ja, nee, also ja, ich gebe dir recht, auf jeden Fall, ich gebe dir recht. Natürlich sind das die Schauwerte, beziehungsweise sind die Figuren eingesetzt, um dann Schauwerte zu liefern nachher. Wie gesagt, den Boss, ich finde ihn prinzipiell spannend, aber der Film erzählt ihn halt nicht aus.
Pascal, was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, ich stimme dir größtenteils zu. Ich finde, also ich muss sagen, ich fand es zwischenzeitlich, aber da kommen wir dann später zu, jetzt mal abstrakt formuliert, schon noch angenehm, dass mal hier und da dann nochmal Nebenfiguren aufgetaucht sind. Einfach aber so aus ein bisschen Spannungs-, aber auch einfach wirklich Auflockerungsgründen, dass du halt dann nochmal ein bisschen ein paar neue Gesichter drin hast. Aber also ich finde schon, dass es dem Film ein bisschen geholfen hat. Aber mit Sicherheit ist der Hauptgrund, dass die überhaupt da waren, ja, was du gesagt hast, dass du halt dann auch mal, einfach Splatterfleisch hast.
Wir sind dann mit Sarah zu Hause. Dort schläft sie dann in ihrem gemütlichen Schaukelstuhl ein, aber hat dann auch direkt einen ziemlich fiesen Albtraum, in dem sie durchlebt, wie ihr Kind, also das Baby, quasi nicht durch den Uterus, sondern durch den Mund auf die Welt gebracht wird. Und da sind natürlich zwei Sachen, die da direkt auffallen, Pascal. Zum einen, also bei allem Lob, das wir später wahrscheinlich verteilen werden über die praktischen Effekte, die digitalen Effekte im Film sind crap. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und zum anderen ist das ein echt fieser Traum, ne?
Ja und ja. Genau, also der Traum, der ist sehr gemein und stimmt schon mal ein, auf was für ein, ja, in was für positive oder eben nicht positive Richtung wir uns da bewegen. Und das CGI sieht halt leider wirklich sehr crappy aus. Da hat man auch wirklich irgendwie, weiß nicht, es wird oft das Baby gezeigt, wie es halt im Uterus vor sich hin existiert. Und das ist wirklich jetzt irgendwie auch etwas, wo ich mir denke, das wäre jetzt auch nicht unmöglich gewesen, da irgendwie eine Puppe in so ein Wasserbad zu packen und dann da irgendwie mit einer Kamera. Keine Ahnung, ich bilde mir ein, das hätte man besser hinbekommen können. Aber
ja, sehe ich auch so.
Ich weiß halt auch nicht, der Film hat 3 Millionen Dollar umgerechnet gekostet. Es war deren Debütfilm, da waren ja auch ein paar, sage ich mal, Studio Canal war ja da zum Beispiel, der große französische Sender, steckt da ja auch mit ein bisschen Budget hinter. Und da habe ich mich gefragt, André, ob es denn nicht einfach, bevor man mit wenigen Mitteln Digitaleffekte versucht und sie nicht gelingen, ob man es dann nicht ganz lässt, habe ich mich gefragt, André.
Also ich würde halt Digitaleffekte nicht komplett bashen bei dem Film, das sieht man auch schön im Making-of, weil tatsächlich sind bei vielen Splatter-Szenen wurde quasi digital nachgeholfen. Also es sind quasi praktische Effekte kombiniert mit digital, um zum Beispiel Transition-Szenenübergänge zu erzeugen und sowas. Das funktioniert auch, finde ich, ganz gut. Ja. Also da, wo du die digitalen Effekte nicht konkret siehst, da, wo sie quasi unterstützend genutzt wurden, finde ich sie okay bis gut. Nur alles, was halt eben wirklich offensichtlich rein CG ist, wie eben das, das ist eigentlich fast sogar nur das Baby. Das ist leider Crap. Also selbst direkt die Eröffnungssequenz schon, sieht man es ja einmal. Das stimmt direkt so ein, so, oh Gott, was ist das denn? Und auch die Szene eben, wo es aus dem Mund kommt, das sieht so schlecht aus. Das hätte man wirklich lassen sollen einfach. Also das ist entweder ganz weg, also sie haben ja auch dann irgendwie im Making-of gesagt, die Szene war ihnen super wichtig, weil sie halt vermitteln wollten, das Gefühl dieses Mutterseins und auch zu zeigen visuell, was das Baby ja mit durchmacht gleichzeitig. Finde ich okay, aber halt nicht so, muss ich auch sagen. Das ist auch wirklich am schlechtesten gealtert am Film. Und das sind auch die Szenen, die ich halt einfach gar nicht ernst nehmen kann, weil das wirklich aussieht wie so eine schlechte PS2-Zwischensequenz. Also ich bin da bei Pascal, hätte man auch tricktechnisch vielleicht mit der Puppe lösen können oder so. Das sehe ich halt auch so. Also das ist jetzt nicht unmöglich. Da braucht man nicht unbedingt CG für.
Ja, das stimmt. Aufwachen tut sie aus einem bestimmten Grund, denn plötzlich klingelt es an der Tür und Sarah wacht dann eben auf und sie geht zur Tür und schaut durch den Türspion, aber sie kann nicht so recht erkennen, wer da genau vor der Tür steht. Es scheint aber eine Frau zu sein, die Hilfe braucht, die dringend telefonieren will, nachdem sie angeblich einen Unfall am Ende der Straße hatte. Und Sarah greift dann zu einer Notlüge und behauptet dann, dass ihr Mann, der nicht mehr lebt, schon schläft und früh raus muss und sie jetzt nicht gestört werden kann. Und dann geschieht das Unfassbare. Die Frau behauptet, dass Sarah gar keinen Mann habe, beziehungsweise dieser längst tot sei. Und deshalb lässt Sarah natürlich die unbekannte Frau erst recht nicht ins Haus und geht dann verängstigt in ein anderes Zimmer und reagiert dann auch nicht weiter auf das Erlebnis dort an der Tür. Doch plötzlich steht eben diese unbekannte Frau im Dunkeln vor Sarahs verglaster Terrassentür. Und in Panik ruft Sarah dann die Polizei, während sich die Fremde einfach eine Zigarette ansteckt und versucht, diese Glastür einzuschlagen mit ihrer Faust. Und Sarah nimmt dann, aus Reaktion, das ist wahrscheinlich so dieses typische, Charakterisierung. Sarah ist Fotografin, was macht sie? Sie schnappt sich eine Kamera und versucht dann mit Blitzlicht die Unbekannte vor der Glastür abzulichten. Und das ist, Pascal, ja, der Auftakt. Ich fand es so schön, das stand auch in der Inhaltsangabe so schön drin, quasi dieser Terrorauftakt, dieses Terrorduell zwischen zwei Frauen, ja, das ist so richtig in sich hat. Ne? Und hier sehen wir dann auch schon so, da gibt es ja diese berühmte Einstellung, wenn die Kamera so auf das Gesicht von Beatrice Dahl zugeht und dann so ein bisschen Licht auf ihr Gesicht fällt und sie dann so finster reinguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das einfach richtig krass, wie sie das spielt. Also sie sagt es ja auch im Making-of, dass sie sich da so richtig reingelebt hat. Also André wird sich erinnern können, sie sagt, dass sie generell keine Drehbuchfiguren interpretiert. Sie benutzt es so, als wäre das einfach ein eigenes Abenteuer für sie selbst als Person, dass sie sich reinversetzen kann. Und ich finde, das macht sie in diesem Film, jetzt ohne schon zu viel vorwegzugreifen, absolut genial, oder? Also ich meine, ihr wisst beide, dass ich hauptsächlich immer so Killer oder Killerin mag, die irgendwie maskiert sind und die irgendwie auch was so Unmenschliches an sich haben. Aber diese Figur hier von Beatrice Dahl, also La Femme, das reicht ihre natürliche Ausstrahlung, um mir Angst zu machen. Das geht euch wahrscheinlich auch so, oder Pascal?
Ich würde jetzt eher auch das Unmenschliche, absprechen kann man ihr schon, weil sie ist ziemlich menschlich, aber vielleicht so eine Art übermenschliche Aura, also zumindest phasenweise hat sie die schon, finde ich. Und ja, also der Gänsehautfaktor so in diesem kompletten Part des Films, der ist enorm. Es ist auf der einen Seite halt, genau wie du es schon beschrieben hast, wirklich das sehr, sehr starke Schauspiel von La Femme, also von Beatrice Dahl, aber auch, was halt auch super wichtig und essentiell für den Film ist und was, finde ich, auch durch das Intro und auch jetzt dann bewiesenermaßen einfach super gut funktioniert, ist, ich nehme an, bei euch war es ähnlich, bei mir halt diese extreme Empathie, die ich halt hier für das Opfer in Anführungszeichen empfinde, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie halt so hochschwanger ist, wie man dann schwanger sein kann, dadurch gleichzeitig zu jedem Zeitpunkt zwei Lebewesen bedroht sind, aber sie natürlich auch so wehrlos ist und man natürlich halt auch, also es ist so dieses, Porzellanpuppe, also alles, was irgendwie ihr an Gefahr droht, fühlt sich direkt 10-mal bedrohlicher an Und alles, was ihr dann vielleicht auch passieren soll später noch im Film, fühlt sich irgendwie dann direkt 10-mal schmerzhafter an. Einfach nur aufgrund dieser Tatsache, dass sie halt in diesem Status ist. Und das, finde ich, ist hier schon, also wirklich, als sie an der Tür stand und sie dann auf einmal auf der anderen Seite sich offenbart hat und gesagt hat, du hast keinen Mann, und offensichtlich klar wurde, dass sie vorher gelogen hat, hatte ich schon eine starke Gänsehaut sitzen lassen. Es war sehr, sehr gut. Ob das jetzt Sinn ergeben hat, dass die Frau das an der Stelle gesagt hat, das sei mal dahingestellt, habe ich jetzt nicht nachvollziehen können für ihre weiteren Zwecke, aber egal, aber allein vom Impact war das krass.
Ich finde es interessant, was du sagst. Ich weiß halt nicht, ob du schon ein bisschen im Internet nachgelesen hast zur Rezeption des Films. Es ist tatsächlich so, also ich gebe dir recht, ich habe auch Sympathien, hege ich für Sarah in ihrer, also als Figur. Es ist aber tatsächlich so, dass viele sie eher für arrogant und hochnäsig halten und Probleme hatten, ein bisschen mit ihr mitzufiebern, dass eben für sie als Anhaltspunkt eben wirklich nur die Schwangerschaft sozusagen da war und man deshalb gesagt hat, okay, deswegen darf ihr nichts passieren, aber nicht aufgrund ihrer Charaktereigenschaften. Aber ich bin da eher auf deiner Seite. Ich weiß nicht, wie André das sieht. Vielleicht dann auch anschließend nochmal auf Beatrice Dahl eingehen.
Stimme ich eigentlich vor allem doch dir eher zu. Also ich finde es auch, sag ich mal, zuträglich. Und ich finde Beatrice Dahl halt, die vereinnahmt den Film halt schon krass. Also dafür, dass ihr eigentlich Alessandro Paradis die Hauptrolle ja im Grunde sein soll, finde ich, sobald eben La Femme ins Spiel kommt, ownt sie den ganzen Film, weil die so eine Präsenz hat. Und ich meine, haben wir ja vorhin schon gesagt, die ist nicht umsonst in Frankreich so eine hoch angesehene Schauspielerin und so bekannt und wahrscheinlich die bekannteste Zahnlücke Frankreichs, würde ich mal behaupten.
Ich glaube tatsächlich, Vanessa Paradis hat die bekannteste Zahnlücke Frankreichs.
Ist Vanessa die passende, okay. Genau, hat sie ja auch, ja. Ich finde, die Dahl hat halt so einen ganz krassen eigenen Look. Also es gibt ja so Menschen, die gibt es irgendwie kein zweites Mal. Und das hat sie halt einfach. Und sobald die da am Fenster steht, finde ich allein schon die Szene. Ich finde die Szene auch super geil aufgebaut halt. Trotz der vielleicht klischeehaften Kameraeinsatz. Also dieses Blitzlicht-Ding haben wir jetzt auch schon 100 Filme gemacht, ne? So im Dunkeln mit Blitzlicht irgendwas erhellen wollen und so. Aber allein diese Kamerafahrt von hinten, wo sie da außen an der Scheibe steht und von innen blitzt es halt die ganze Zeit. Und dann hat sie auch immer halt diese krasse schwarze Robe an. Die sieht ja irgendwie aus wie der Tod.
Ja.
Ich finde immer, die sieht aus halt wie der Tod, wie der Sensenmann oder so. Und ich finde ja so eine krasse Präsenz in dem Film. Und deswegen, also bin da auch bei euch, was das angeht.
Ich muss an dieser Stelle mal fragen, ohne dass wir jetzt schon auf den Punkt eingehen, aber hatte jemand, André, jetzt musst du dich auch ein bisschen zurückerinnern an deine erste Sichtung damals, hatte jemand von euch eine Idee, was es mit La Femme auf sich haben könnte? Also mit dem Twist am Ende quasi, konntet ihr den schon frühzeitig erahnen oder eher nicht? Ist egal, ruft rein.
Weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube nicht, aber das hängt damit zusammen, wann habe ich ihn gesehen? 2007, ja, das war halt auch immer noch so, das war halt auch immer noch Splatter-Kiddie-Hochzeit, ne? Also im übertragenen Sinne. Also gerade als diese Art Filme rauskamen, da war natürlich der Augenmerk immer noch so auf Gewalt und Hauptsache wird extrem. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so über den Twist nachgedacht habe. Ich meine, was sie will, ist ja offensichtlich.
Ja.
Aber eben warum und genau und überhaupt, wie die beiden zusammenhängen, warum sie kennt und so weiter. Ist mir, glaube ich, jetzt nicht sofort ins Auge gesprungen, obwohl es eigentlich ja so relativ offensichtlich ist, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Aber ich glaube, es ist mir damals, glaube ich, nicht direkt eingefallen. Nee.
Pascal?
Ich habe auch nicht zu viel drüber nachgedacht und aber auch nicht wirklich jetzt die Idee gehabt, dass es ja halt jetzt wirklich damit direkt zusammenhängt. Nee, also es war offensichtlich ja dann schnell klar, was sie wirklich wollte. André hat es ja eben gesagt. Aber also offensichtlich gab es ein persönliches Anliegen, warum es dieses Baby sein soll. Und sie kannte sie ja offensichtlich. Deswegen hatte ich irgendwie so ein Revenge-Motiv im Hinterkopf. Aber ich habe es einfach akzeptiert tatsächlich, weil ich dachte, ich wusste aber auch zugegebenermaßen über eine lange Laufzeit des Films nicht und vielleicht auch tatsächlich jetzt noch nicht, wie sehr der Film ins Metaphern, Abstrakte und Meta-Ebene-Game abdriftet. Weil ja, da war ich jetzt halt so ein bisschen, ne, nach High Tension, der ja auch ein bisschen twisty ist, und dann Martyrs, der ja mindestens sehr philosophisch ist und auch sehr, abstrakte Themen anspricht, wusste ich jetzt auch nicht, ob das jetzt, ist es wirklich so, es ist so, naja, handfest, wie es eigentlich ist. Ist es wirklich nur diese Geschichte oder ist da irgendwie noch irgendwie mehr drin? Deswegen, ja.
Es folgt nun, glaube ich, so ein bisschen der erste Punkt in der Handlung, der durchaus für Kritik sorgen könnte, der hauptsächlich auch der Kritikpunkt an dem Film ist von den Leuten, die sie kritisieren. Ich glaube, André wird da nachher auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber das ist so ein bisschen die Naivität oder Glaubwürdigkeit der Handlungen der Figuren, die nicht immer so ganz logisch und nachvollziehbar sind. So, anstatt sich jetzt irgendwie zu verstecken und abzuwarten, bis die Polizei kommt, kommt Sarah erstmal auf die Idee, ihre Fotos vom Nachmittag aus dem Park zu entwickeln. Das macht in dem Fall zwar Sinn, weil sie dadurch entdeckt, dass die Frau vor der Tür sie bereits am Nachmittag auch im Park beobachtet hat, aber so ganz rational erklären kann man das nicht, aber vielleicht geht das auch gar nicht in so einer Situation, aber dazu kommen wir später noch, wenn noch ein paar andere sehr seltsame Dinge oder Charakterentscheidungen hier vollzogen werden. Dann erscheint die Polizei und die Polizei findet niemanden im Haus oder am Haus, verspricht aber, dass die Nacht nun ruhig weitergehen wird und zwischendurch dann auch nochmal jemand nachsehen wird, ob alles in Ordnung ist. Und dann kommt irgendwie schon die nächste seltsame Entscheidung. Sarah geht ins Bett und schläft, macht das Licht aus und schläft. Sie ruft vorher noch ihren Chef an und erzählt denen so ein bisschen was undetailliert von dem Vorfall. Aber das war's. Sie ruft jetzt nicht irgendwie ihre Mutter an und fragt, ob sie vorbeikommen kann oder ruft irgendwelche Freunde an oder geht vielleicht für die Nacht ins Hotel oder irgendwas. Nein, sie legt sich in diesem Haus, in dem gerade eine Fremde sie terrorisiert hat, und legt sich schlafen. Okay. Sie ahnt aber da wohl auch nicht das, was wir als Zuschauer vielleicht schon ahnen können, dass die seltsame Frau längst im Haus ist. Und die Frau durchsucht dann, also La Femme, durchsucht das Badezimmer nach Desinfektionsmittel bzw. Alkohol und nach einer großen Schere und geht damit in Sarahs Schlafzimmer. Und dort taucht sie die Schere dann in den Alkohol und setzt auch dazu an, Sarah in den Bauchnabel zu stechen, also in den Babybauch zu stechen. Aber Sarah wacht noch rechtzeitig auf und bekommt die Schere von der unbekannten Frau dann brutal durchs, oder mehr oder weniger versehentlich durchs Gesicht gezogen. Aber sie schafft es dann, sich auf den Boden zu robben und sich dann im Badezimmer einzuschließen. Und ja, das ist so ein bisschen denn das Setting, André, welches hier ja dann als gesetzt gegeben wird. Also wir haben hier einen Film, und so viel sei auch schon mal verraten, der sich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhält. Also es gibt einfach nur diese straighte Story, die hier erzählt wird. Es gibt im Grunde, bis auf den Twist, den wir dann am Ende haben, der aber kein wirklicher Twist ist, sondern der eigentlich nur eine Begründung für das Gesehene ist.
Der eine Brücke schafft.
Genau. Ja. Und ansonsten ist es ja wirklich einfach straight, temporeich durchgezogen, aber im Grunde ist es ja letztendlich ein Kammerspiel, was sich auf so ein, ja, auf drei Räume begrenzt in dem Haus, mehr oder weniger. Ne? Aber ich finde, das funktioniert auch, weil die Crew hinter dem Film das irgendwie schafft mit den, ja, wenige Mittel ist immer Quatsch bei 3 Millionen Dollar Budget, aber sie sind ja trotzdem im Verhältnis zu anderen Filmen begrenzt, aber dass sie technisch da auch wirklich so viel rausholen. Vor allem finde ich diese Farbpalette von dem Film sehr interessant und dieses Spiel mit Licht und Schatten, was wir eben auch schon in der Szene von Beatrice Dahl dort vor der Glastür hatten, da holt der Film sehr viel raus. Aber ich finde das Setting, mehr brauchst du eigentlich nicht, ne?
Nö, eigentlich nicht. Also ist mir jetzt auch wieder aufgefallen beim Rewatch, wie geradlinig der eigentlich ist und wie schnell er zur Sache kommt. Also es gibt auch kein großes Vorgeplänkel, da gibt es nicht noch irgendwie noch für dreiviertel Stunde irgendwie Familientalk mit Mutti übers Kind oder sowas. Nee, das spart der Film sich halt alles aus. Also es geht eigentlich direkt zügig zur Sache und ab da eigentlich auch durchgehend so eine schöne Terrorspirale bis zum Ende durch. Und das finde ich bei dem Film auch wirklich zuträglich, dass er da wirklich keine großen Kapriolen irgendwie macht, sondern relativ schnell klar macht, um was es geht, und sobald dann eben die Dame im Haus ist, gibt es da ja auch kein Zurück mehr quasi, genau.
Pascal, konntest du mit diesen, vielleicht sind sie aus deiner Sicht ja auch gar nicht fragwürdig, mit den Entscheidungen, die vor allem Sarah in dieser Passage trifft, leben? Hat dich das gestört oder hast du das einfach hingenommen? So wie ich zum Beispiel.
Gestört nicht, hingenommen aber auch nicht. Es hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich dann immer schon wieder teilweise an mir selbst gezweifelt habe, ob ich jetzt mal irgendwas verpasst habe. Weil ich fand es schon seltsam, dass sie sich dann einfach ins Bett legt und dass sie das so hinnimmt, was ja nun wirklich also maximaler Grund zur Beunruhigung eigentlich sein sollte, dass halt diese Frau direkt vor deiner Tür steht und sie dich offensichtlich kennt und ja dann auch nicht abhaut. Das ist also nicht direkt zumindest. Es ist schon mehr als nur spooky so. Und ja, deswegen ja, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen verwundert. Später habe ich mich dann durchaus über noch, gerade wenn noch mehr Nebenwirkungen dazukommen, auch über darüber geärgert, aber bis zu diesem Zeitpunkt ging es noch. Und hat mich dann aber auch, das ist ja das Ding bei dem Film, du, selbst wenn du dich dann über sowas ärgerst, dann ist der ja in, also der ist ja so am Durchackern mit seinen extremen Szenen und mit seinen Höhepunkten auf, ja, auf der, ja, auf der blutigen Ebene, sag ich mal, dass du da dann auch schon wieder komplett von losgelöst bist. Und spätestens, wenn man dann diese, wenn es diese Schlafzimmer-Szene gab, habe ich halt auch nicht mehr drüber nachgedacht, was sich vorher da vielleicht für, ja, seltsame Sachen gemacht hat.
Ja, da kommt eine meiner Lieblingssequenzen, denn etwas später trifft Jean-Pierre ein, also ihr erinnert euch, Sarahs Vorgesetzter, und der geht ins Haus und wird dann plötzlich mit dieser ihm fremden Frau konfrontiert und er hält diese dann irgendwie logischerweise, aber natürlich irrtümlicherweise für Sarahs Mutter und bekommt so auch keinen Verdacht, dass hier etwas in dem Haus nicht in Ordnung sein könnte. Und die beiden unterhalten sich dann ganz normal und trinken auch etwas miteinander. Und Sarah bekommt davon im Badezimmer auch so ein bisschen Wind, aber sie weiß eben nicht so recht, was sie tun soll, ob sie um Hilfe rufen soll, ob sie rausgehen soll aus dem Zimmer, ob sie Jean-Pierre in Gefahr bringen soll. Sie weiß nicht so recht, was sie machen soll. Und unterdessen findet Jean-Pierre dann das Foto von der unbekannten Frau. Und diese will dann als Reaktion darauf Jean-Pierre erstechen. Doch dann platzt Sarahs echte Mutter auch noch rein. Das ist ja schon fast wie eine Komödie, könnte man sein, wenn es nicht so bitterböse wäre. Und die weiß dann auch nicht, wer diese fremde Frau ist. Und dann wiederum fragt sich Jean-Pierre, okay, wenn das nicht Sarahs Mutter ist, wer ist das dann? Auf jeden Fall läuft Sarahs Mutter dann schnell die Treppen hoch und sucht nach ihrer Tochter. Aber diese interpretiert die Situation halt völlig falsch und sticht ihrer Mutter dann versehentlich in den Hals, worauf diese dann auch stirbt. Und als Jean-Pierre dann auch die Treppe hochgeht, um nach Sarah zu gucken, läuft La Femme hinter ihm her und sticht ihm von hinten durchs Bein. Ich glaube, es war sogar von hinten durchs Knie, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre, auf jeden Fall eine sehr fiese Körperstelle.
Durchs Knie, ja.
Ja, und anschließend sticht sie ihm dann auch mehrfach von vorne in den Schambereich, um ihn anschließend dann noch mit Kissen auf dem Kopf mehrfach ins Gesicht zu stechen, um ihn dann mit dem Todesstoß zu versetzen. Und das ist zum einen einfach, weil es so schnell geht auch einfach, finde ich, diese ganze Situation so. Das ist irgendwie auch smart gemacht, dass La Femme auch so schnell reagiert und so schlagfertig ist, dass sie dann auch das schafft, dass Jean-Pierre glaubt, dass es die Mutter ist und er sich davon auch so ein bisschen beeindrucken lässt. Und dann kommt plötzlich, gerade in der, das ist wirklich so der einzige Comedy-Moment für mich, dass La Femme Jean-Pierre erstechen will und auf einmal platzt die echte Mutter da noch rein. Das ist schon fast ein bisschen Situationskomik. Aber ich finde auch hier ein paar Situationen sehr interessant. Und zwar gibt es hier eine Stelle, die doch massives Foreshadowing betreibt, André. Und zwar sagt La Femme an einer Stelle, und das ist jetzt vielleicht schon für die, die den Film nicht kennen, dann doch schon ein bisschen das Geheimnis, was da offenbart wird. Denn sie sagt einmal, auch ich habe unter der Geburt gelitten. Die letzten Monate waren echt schlimm. Aber die Geburt wird uns retten. Und das sagt sie ja eigentlich aus der Perspektive der Mutter, beziehungsweise der Fake-Mutter. Aber letztendlich ist es ja auch schon der wahre Beweggrund, den sie da offenbart. Und gerade eben auch durch den Teilsatz, aber die Geburt wird uns retten. Und damit meint sie vor allem sich selbst und ihr Leben. Das kann man zumindest, wenn man das Resultat schon kennt, ein paar Momente hier erkennen, die Foreshadowing betreiben, André.
Ja, absolut. Also das ist ja auch jetzt die Szene, jetzt können wir nochmal drüber reden, über den Chef von Sarah, der ja hier glaubt, das ist hier ihre Mutter. Und was macht er? Er wird erstmal touchy.
Ja.
Weil die sitzen dann ja auf dem Sofa und gucken sich da irgendwas an und dann will er ihr so ja auf den Schoß fassen und dann steht sie ja halt so auf und geht weg. Wo mal wieder eben dann auf das, was wir vorhin gesagt haben. Ich glaube, der ist so ein bisschen, der hat sich nicht ganz im Griff. So, ich könnte mir vorstellen, dass der halt auch gegenüber Sarah vielleicht schon mal so ein bisschen touchy geworden ist in der Vergangenheit und dass er da dieses Vertrauensverhältnis vielleicht auch so ein bisschen ausnutzt. Also, der hat da definitiv Bad Guy Vibes, aber wie gesagt, der Film erzählt es ja in keinster Weise aus. Also, du kannst es nur an solchen Anleihen vermuten, aber ja, lange lebt er dann auch nicht mehr eben. Und das ist halt das Ding mit diesem Charakter und aber das gleichzeitig ist es ja auch das, was wir gesagt haben, der Fokus liegt halt auf den beiden Hauptcharakterinnen und der Rest ist ja dann trotz kleiner Mini-Arcs eben doch nur Schlachtvieh, ne?
Ja, und dann haben wir Pascal auf der anderen Seite natürlich die wirklich schonungslose, sehr harte Gewaltdarstellung, ne, die hier jetzt in der Phase des Films so richtig zur Geltung kommt. Ne? Das ist teilweise, also ich hab mich dabei jedes Mal, egal wie oft ich den Film gesehen habe, und ich schaue den gerne, auch wenn es ein bisschen absurd klingt bei dem Film, aber da tut es wirklich weh zuzusehen. Ne? Also natürlich zum einen ist die Effektarbeit wirklich, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt die beste der Welt ist. Also wie gesagt, wenn man das Making-of gesehen hat, dann sieht man schon, dass da auch, ja, es geht besser. Aber ich finde, dadurch, dass sie so drastisch ist und irgendwie auch so realistisch ist, die Gewaltdarstellung, hat das so einen krassen Impact. Also ich verstehe schon, dass da für viele Leute, auch für Horrorfans, eine Grenze überschritten war, ne?
Ja, definitiv. Ich fand es ganz interessant tatsächlich, dadurch, dass, ich glaube, die erste Szene, die mich so richtig, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum der Film den Ruf hat, den er hat, oder warum er auch mit in dieses Subgenre gezählt wird, war halt die Szene, wenn das Messer halt zum ersten Mal in den, noch im Schlafzimmer, in den schwangeren Bauch geht. Das passiert ja, das schafft sie ja doch noch. Da einmal reinzustechen, das war in dem Moment erstmal so peak unangenehm, weil das war so, da hat sich auch alles in mir zusammengezogen. Da hat der Film seinen Effekt definitiv erzielt. Und lustigerweise, also lustig in Anführungszeichen, relativiert er das dann für mich später wiederum fast, kommt die komplette Gewalt, die halt gegen, ich sag mal, die, ja, also gegen alle anderen Nebencharaktere ausgelöst wird, weil das kenne ich halt, in Anführungszeichen, so. Das ist auch brutal, das geht auch rein, das ist auch hart und klar, natürlich, wenn dann, jetzt durchaus ein bisschen konstruiert, aber wenn dann hier die Tochter die Mutter dann umbringt, dann ist natürlich da auch nochmal ein emotionaler Impact dabei, der halt auch irgendwie reinzieht. Wobei ich muss da wieder sagen, das ist schon fast wieder die einzige Szene, die unfreiwillig komisch ist, weil ihr halt das Blut so fontänenartig aus dem Hals spritzt.
Ja.
Fast schon wieder ein bisschen, also
Das hat das von so asiatischen Gore-Filmen,
ja,
wo es auch
immer so
meterweit spritzt alles. Ja.
Ich glaube, sie hat einfach den richtigen Hitpoint getroffen.
Ja, wahrscheinlich. Aber das war so ganz kurz, dachte ich kurz, huch, Fansblätter. Okay, aber dann, wenn dann La Femme wieder gegen diesen Verleger dann den halt zersticht, das ist dann, ja klar, das haut rein. Aber den Kontrast sehe ich dann schon. Also immer, wenn die Gewalt gegen Sarah geht, ob man die jetzt charismatisch findet oder nicht, ist es ja trotzdem dann irgendwie halt dann eine werdende Mutter in dem Moment. Hat immer den doppelten Impact auf mich. Deswegen fand ich dann die andere Gewalt gegen, also jetzt so auf Horror- und Filmebene, fast schon wieder angenehmer. Ja. Und aber auch hier nochmal, also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich war mega verwirrt, dass er abgekauft hat, dass sie die Mutter sein soll. Weil ich finde, die sehen jetzt, also vielleicht ist die 5 oder 10 Jahre älter, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man die realistisch für Mutter und Tochter halten kann. Aber nun,
ich glaube, das fand er ja auch gerade so ansprechend, dass er war ja scheinbar überrascht davon, dass Sarahs Mutter so jung ist, an Anführungszeichen. Deswegen wurde er ja auch direkt touchy. Das ist ja das, was André meinte, glaube ich, dass er dachte, oh, wenn die Mutter auch so jung ist, na dann.
Ja, wobei man da sagen muss, ich habe den gestern halt mit Franzi geguckt und sie meinte das auch, aber ihr müsst mal überlegen, Beatrice Dahl sieht halt auch tatsächlich relativ jung aus, ist sie aber halt auch trotzdem nicht, also die ist gut gealtert, aber trotzdem müsst ihr überlegen. Alison Paradis ist Jahrgang 84 und Beatrice Dahl ist halt Jahrgang 64, ne? Also ja, da liegen 20 Jahre Unterschied zwischen.
30.
Nee, 20.
20.
Hä?
84.
5, habe ich mich eben
gerade. Während Chris rechnet, erzähle ich weiter. Sind 20 Jahre.
Ja, 20, Entschuldigung. Halt, ja.
Jetzt sind es nicht nur die Redewendungen, sondern jetzt sind es auch die Zahlen.
Ja, Mathe war ich noch nie gut.
Das heißt, ich finde, das geht so. Dass sie, wenn sie Jungmutter wurde, das geht ohne Probleme. Und ich finde auch tatsächlich die, er spielt nur die richtige Mutter, das ist hier die, Dominique Froh, ne? Das ist ja auch eine.
Nee, Nathalie Roussel.
Ja.
Roussel, wie man es auch mal ausspricht.
Ach ja, genau, die war das. Ja. Genau. Weil ich finde auch, die sieht jetzt auch nicht deutlich älter aus, finde ich, als Beatrice Dahl. Auf jeden Fall, ich finde aber trotzdem, weil wir ihn noch angesprochen noch haben schon, dennoch merkt man, finde ich, hier schon, es wird dann später noch schlimmer, wenn gleich Polizisten ins Spiel kommen, dann hole ich nochmal richtig aus, aber ich finde hier schon so ein bisschen, das merkst du einfach dann doch, wie konstruiert das Drehbuch mit Charakteren umgeht und wie es die Charaktere halt einsetzt. Also, da ist halt, der ganze Film setzt halt ultra viel voraus, wie Charaktere wann handeln, damit das überhaupt alles so weit kommt, damit der Film überhaupt durchlaufen kann bis zum Ende, so wie er es tut. Ja? Also der Chef hätte viel früher irgendwie auf was kommen können, dann kommt die Mutter noch rein. Da sind quasi zwei Personen im Raum, die die Situation irgendwie für Sarah auflesen könnten, aber immer schafft es halt die La Femme dank dem Drehbuch, das irgendwie alles hinzubiegen und alle rechtzeitig zu töten. Ich meine, die Mutter muss noch nicht mal selber töten, das macht ja dann, das macht ja Sarah aus Versehen selbst. Auch da die Frage, ja, Tür aufreißen und zustechen, in den Sekunden raffst, checkst du nicht, dass da nicht die steht, die du denkst und so, das ist auch alles ein bisschen. Da fängt es halt an, so. Und ja, ich werde spätestens, wenn gleich irgendwie 320 Polizisten im Haus sind, werde ich nochmal größer ausholen. Man muss bei dem Film, finde ich, schon stark schlucken, dass das Drehbuch das alles sehr forciert, damit La Femme da auch wirklich bis zum Ende so durchkommt, wie sie durchkommt. So. Das finde ich schon bei dem Film extrem stark. Und ich weiß, das ist auch, wie gesagt, kurz vorhin schon gesagt, ich weiß, dass viele den Film sehr abstrafen, weil sie das nicht schlucken können. Und das verstehe ich irgendwo. Also mir ist gestern auch nochmal extrem aufgefallen, extremer als damals. Weil ich habe jetzt auch erst, glaube ich, zum dritten Mal geguckt. Ich gucke den nicht so oft tatsächlich, weil ich den Film jetzt nicht so unterhaltsam finde, sondern der ist ja schon sehr schwer. Aber mir ist es damals noch nicht so aufgefallen, aber jetzt muss ich schon sagen, wenn man darauf achtet, das ist schon alles sehr herbeikonstruiert. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ich finde dazu noch ganz interessant, weil was mich dann auch immer wieder so ein bisschen davon abgebracht hat, ob das jetzt halt alles ist, jetzt La Femme irgendwie dann doch, hat die irgendetwas an sich, was sie so ein bisschen erhebt über die anderen, ist halt, dass sie trotz dieser ganzen Geschehnisse halt, dass irgendwelche Leute immer da reinschneien oder halt irgendetwas zufällig passiert. Und eigentlich hat sie ja sau oft Glück jetzt schon, also dass sie es so hinbekommen hat, dass die Mutter dann ausgeschaltet wird von der Tochter und dass sie es schafft, dann den von hinten halt zu überwältigen. Sie hat aber immer diese Ausstrahlung, als wäre sie Herr der Dinge, so Herr der Lage. Also sie strahlt nie aus, dass sie jetzt irgendwie, dass ihr gerade der Arsch auf Grundeis geht, sondern sie hat immer dieses Beherrschende, obwohl die Situation, wenn man die sich nüchtern anguckt, halt eigentlich was anderes suggeriert, dass es halt alles gerade maximal lucky für sie ausgeht, wenn überhaupt. Ja. Und da hatte ich mal so das Gefühl, dass La Femme halt irgendwie vielleicht doch noch mehr ist als einfach nur eine andere Frau, die genauso menschlich ist und die halt auch einfach jetzt nur sich da rächen möchte.
Ja, da gibt es dann noch ein paar Möglichkeiten zur Interpretation, die wir später nochmal hier vorstellen können. Sarah versucht dann in der Zwischenzeit an ihr Handy zu kommen, aber dieses ist verschwunden. La Femme hat das wahrscheinlich irgendwie schon entdeckt und mitgenommen. Und als die brutale Frau dann eben die Treppen wieder raufkommt, kann sich Sarah gerade so wieder ins Bad retten. Und nun sitzen die beiden Frauen quasi Rücken an Rücken an der Badezimmertür von der jeweils anderen Seite. Und dann kommt eine Szene, die, ja, ich glaube, nicht notwendig war. Aber man hat eben die Katze schon früh im Film gezeigt, Sarahs Katze. Und wer Horrorfilme kennt, weiß, dass Tiere da selten es durch den Film schaffen. Und hier ist es dann auch so, dass die unbekannte Frau scheinbar keine Tierliebhaberin zu sein scheint. Und sie bricht dann Sarahs Katze das Genick. Und irgendwie eine unnötige Szene. Hat dem Film nichts gebracht aus meiner Sicht. Nun wird dann auch klar, dass die Frau eben unbedingt Sarahs Kind haben will. Das war uns auch schon vorher klar, aber es ist ihr wirklich so naheliegend, dass es egal ist, koste es, was es wolle, sie will dieses Baby haben. Und voller Wut versucht sie dann auch in das Badezimmer zu kommen und versucht die Tür immer wieder einzutreten und einzuschlagen, als sich plötzlich die Polizei wieder meldet. Und die Frau schiebt dann, also La Femme schiebt dann einen Schrank unter die Türklinke des Badezimmers und sperrt Sarah damit ein. Und dann öffnet sie dem Polizisten die Tür. Und die Polizisten sind in dem Fall ja, ich glaube, drei Polizisten und ein angeblicher Verbrecher, den sie noch im Gepäck haben. Und das ist angeblich wie drückt man es aus? Also zum Zeitpunkt, in dem der Film spielt und gedreht wurde, waren ja auch gerade diese Ausschreitungen der Jugendlichen in den französischen Vororten, also in den Pariser Banlieues zum Beispiel. Und er ist einer von den Leuten, die dort quasi für die Ausschreitungen gesorgt haben. Und deswegen haben sie ihn dort festgenommen. Und ja, zwei von den Polizisten gehen dann erstmal zur Tür. Die unbekannte Frau öffnet diese und kann die Polizisten auch abwimmeln und wieder mit so fadenscheinigen Begründungen. Anschließend geht sie dann wieder zum Badezimmer und sieht auch, wie sich Sarah dann gerade in der Zeit aus dem Bad befreien will. Und sie hat auch schon einen Arm draußen aus der Tür. Aber dann sticht La Femme ihr brutal mit der Schere, war das, ne? Durch die Hand.
Ja.
Und so, dass diese quasi, ja, ich wollte gerade sagen, wie Jesus, festgenagelt ist. Aber trifft sie auch irgendwie fast. Also quasi die Schere ist quasi der Nagel, mit der
Sarahs Hand. Da fehlt doch die andere Hand, aber sonst ja.
Ja. Half Jesus, Baby Jesus. Ja, und dadurch, durch die Geräuschkulisse, wird die Polizei eben nochmal auf das Haus aufmerksam und kehrt zurück. Und was dann passiert, klären wir gleich. Aber
nicht durch die Geräuschkulisse.
Durch was war's?
Sie checken, also sie gehen raus und checken, die war ja gar nicht schwanger, weil sie
wussten ja, stimmt,
von ihren
genau.
Kollegen, die vorher am Abend da waren, dass es um eine schwangere Frau geht. Ja. Dann gehen sie rein und fragen sie ja dann, ach, wie viel Monate sind sie eigentlich, fragen sie dann La Femme.
Genau,
und dann checkt sie auch, dass die Polizisten sie durchschaut haben. Das ist der Grund, ja. Und dann gibt es oben Krach und dann geht einer hoch. So ist es, genau.
Ja. Ich habe mich gefragt, ob das Zufall ist, um hier einfach so ein bisschen Zeitgeist reinzubringen, Pascal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie dafür ist es einfach zu wenig im Film drin, dass sie jetzt mit dem Jugendlichen dort der dort dafür einen Aufstand gesorgt hat in den Pariser Banlieues, den sie festgenommen haben, dass das jetzt irgendwie uns was sagen soll. Andererseits läuft das am Anfang auch einmal im Fernsehen, das Thema schon, ne? Ich glaube, im Krankenhaus war das dort, als sie gewartet hat.
Das
oder
kommt mehrfach im Hintergrund. Ja, ja. Das ist ein bisschen wie beim Suspiria-Remake mit dem deutschen Herbst quasi, der im Hintergrund immer wieder benannt wird. Ist das hier auch, was sich ein bisschen durchzieht, was du immer wieder mitbekommst. Es wird ja auch gesagt, geh nicht raus und so, und er bleibt lieber drin, draußen ist Krawall und
genau,
so.
Genau, sie wollte ja eigentlich noch fotografieren gehen dort in den Banlieues dort, und ihre Mutter hat ja davor gewarnt. Aber glaubt ihr, dass es irgendwas, also ob der Film das jetzt einfach nur für die Zeitordnung macht oder ob, weil ich, also er deutet es ja, wenn dann nur an, er macht ja nichts daraus. Pascal,
ich kann mir vorstellen, dass das, also sie haben ihn ja offensichtlich gebraucht oder gedacht, dass sie ihn gebraucht haben, weil sie ihn ja dann später mit dem Polizisten, der sich dann an ihn kettet, dass das halt quasi wie ein Gag ist, wie ein Goodie halt, dass die beiden halt anders agieren müssen, weil der eine offensichtlich auf den aufpassen muss, ihn gleichzeitig aber braucht, weil er jetzt alleine da ist. Und wenn du dann, vielleicht haben sie von dem Standpunkt einfach aus rückwärts gedacht, okay, wir brauchen jemanden, der gefangen genommen wird, dann können wir das ja irgendwie so machen, dass das ein vermeintlicher Protestant war, dann ist der vielleicht auch noch ein bisschen charismatischer für die Zuschauer, und um das zu unterfüttern, zeigen wir hier und da noch ein bisschen B-Footage quasi, das uns einfach zeigt, warum der jetzt da ist. Also, weil mehr wird ja halt, wie du gesagt hast, mit ihm auch nicht gemacht, und deswegen würde ich da jetzt eher vermuten, dass sie da zweckmäßig rangegangen sind, als dass das jetzt noch irgendwie ein Statement sein soll. Aber da muss ich auch zugeben, bin ich aber auch jetzt Mitte 2000er Frankreich, meine Geschichtskenntnisse diesbezüglich quasi nicht existent. Kann ja durchaus sein, dass das dann aus der Sicht von Franzosen oder Französinnen anders aussieht.
Ein Thema, was natürlich wesentlich eindeutiger ist, ist natürlich das Hauptthema des Films, und das ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt, an dem wir uns dieses Thema mal so ein bisschen vorknöpfen sollten oder können. Das ist natürlich, ja, aus heutiger Sicht würden wir wahrscheinlich sagen, ist es vielleicht sogar schwierig, wenn zwei Männer sich vornehmen, auch noch zwei Männer sich vornehmen, so ein urweibliches Thema zu besprechen, nämlich die Schwangerschaft, und in dem Fall sind es ja die Komplikationen in der Schwangerschaft und, wenn man es noch ganz genau nimmt, die Angst vor Komplikationen in der Schwangerschaft. Und ich finde aber dennoch, dass sie das eigentlich ganz interessant gestaltet haben, wenn sie vor allem eben La Femme benutzen, eben als diese Verbildlichung dieser Angst. Das ist ja quasi der Kampf zwischen La Femme und Sarah, ist ja letztendlich die Auseinandersetzung bzw. der Kampf, der bei Komplikationen in einer Schwangerschaft im Körper der Frau stattfindet. Und all diese möglichen Komplikationen, die eben auftreten können, werden eben durch La Femme zum Ausdruck gebracht, aus meiner Sicht. Und deswegen kann ich das irgendwie auch, jetzt kommt eine fadenscheinige Begründung, um André, zumindest den Versuch zu starten, um André schon mal Wind aus den Segeln zu nehmen, dass ich glaube, dass diese Darstellung der Komplikationen auch dafür, also diese Unvorhersehbarkeit auch dafür sorgt, dass der Film eben eine so konstruierte Handlung hat teilweise und eben diese ganzen Logiklöcher hat mit diesen Charakterentscheidungen, mit denen man nicht rechnet. Genauso wie man mit den Komplikationen und der Schwere und der Art und Weise, wie sie auftreten in einer Schwangerschaft, nicht rechnen kann. Aber das ist natürlich jetzt fadenscheinig. Aber generell finde ich es doch sehr interessant, wie der Film das schafft, so ein Thema in mehr oder weniger einem Slasher ja auch umzusetzen, André, ne? Also ich finde das tatsächlich gelungen, auch wenn es jetzt eben von zwei Männern kommt, das vielleicht heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist, aber ich finde schon, dass sie da ziemlich sensibel mit umgehen und eben auch die Tatsache, dass es auch wirklich zwei feminine Hauptfiguren hier gibt und die auch stark präsentiert werden, also nicht als starke Frauen, sondern einfach die, die gut funktionieren in diesem Film, würde ich da jetzt keinen Vorwurf machen. Ich finde es tatsächlich eher sehr stark umgesetzt.
Ja, also das fand ich auch lustig. Das wurde ja auch Beatrice Dahl im Interview mal zu Inside gefragt, was sie davon hält, dass hier quasi zwei Männer so eine Geschichte erzählen. Dann, aber sie ist ja sowieso so ein bisschen, ich habe das Gefühl, irgendwie sie ist so, ah, ich habe das mit irgendwie verglichen gestern.
Nina Hagen?
Nee. Ja, nee, sie antwortet halt nur satirisch. Also sie nimmt auch keine Frage, Interviews irgendwie ernst. Sie redet nur Scheiße den ganzen Tag. Das ist super lustig. Und da meinte sie auch zu der Frage.
Pass auf, wegen, das finde ich genial. Ja. Das ist mir auch bei Lux Eterna aufgefallen.
Ja.
Das ist dann, sie spielt es immer so, ne?
Ja, ja. So ein bisschen.
Also sie spielt quasi so, wie sie auch in diesem Interview
wie
war.
Wie sie auch redet. Ja, ja, genau. Ja. Und da wird sie halt auch gefragt, was sie davon hält, dass es zwei Männer umsetzen. Dann sagt sie auch irgendwie nur von wegen so, ja, irgendwie, keine Ahnung, die beiden. Genau, da sagt sie, die beiden lieben es auch in der Freizeit, Frauen zu verprügeln. Deswegen hat es gut gepasst. Was natürlich Schwachsinn ist, aber das, also die ist so komplett durch, die Frau. Fand ich sehr unterhaltsam. Nee, aber ja, wie du sagst, ist ein heißes Eisen, sag ich mal, natürlich. Und da die beiden ja auch das Drehbuch geschrieben haben. Aber ich finde auch, also ich finde das Wort sensibel bei dem Film anzuwenden, ist schwierig, weil der Film ist nicht wirklich sensibel. Weil er ja doch sehr brachial ist in seiner Ausführung. Aber ja, er hat ja so, trotzdem so eine gewisse so Unternote, die das Ganze irgendwie durch die beiden Frauen als Hauptprotagonistinnen so eine gewisse blutige Zärtlichkeit drin ist. Also gerade wenn
es gibt später ja eine Szene, nur ich will, da kommen wir später noch zu, ja. Aber es ist ja durchaus, also es ist, und das sagen sie ja auch in dem Making-of, dass es im Endeffekt auch wie eine Art Liebesgeschichte funktioniert zwischen den beiden. Das kann man schon so sehen. Also natürlich sehr abstrakt gedacht, aber es ist ja auch so, dass, das darf man ja nicht vergessen, es muss ja auch so funktionieren, weil wenn La Femme das Baby haben will von Sarah, kann sie jetzt auch nicht da windelweich kloppen, sozusagen, ne? Also das funktioniert ja auch nicht. Sie muss ja schon eine gewisse Zärtlichkeit, sage ich mal, in dieser Drastik zeigen, damit ihr Vorhaben gelingt. Und ja, durch diese Situation macht das schon irgendwie Sinn.
Wobei man da auch manchmal sagen muss, dass man auch sich manchmal denkt, so, mach mal halblang, du willst das Baby nicht töten, so. Also manchmal kloppt sie schon gut auf sie drauf. Aber ja, generell hast du recht. Generell muss man sagen, will sie ja was von ihr und das sollte nicht zu Schaden kommen im besten Falle. Da gibt ihr vollkommen recht. Und ja, wie gesagt, es ist subtil. Also unter dem ganzen Gekröse und den harten Splatter-Szenen ist so eine diese kleine Arthouse-Schicht, die den Film eben abhebt von sonstigen typischen Slashern, so. Das merkt man einfach vom Feeling her. Aber generell, ja, also ich finde es auch, dass sie es gut gemacht haben, was die Erzählung angeht. Ich finde, dass es passt. Dass auch, wenn man das aus der Perspektive betrachten will, dass auch quasi keine Männer es schaffen, sie zu überwältigen, also sie davon abzubringen. Wenn du nochmal dann diesen Female-Aspekt von mir aus reinbringen willst, weil es gibt ja genug männliche Personen im Film, die das hier verhindern wollen, alle scheitern quasi dran, wenn man das irgendwie so lesen will. Aber wie gesagt, ich bin da bei der Interpretation eh ganz vorsichtig, weil, naja, worauf der Hauptaugenmerk liegt, ist schon klar. So. Von daher möchte ich da gar nicht zu viel reindenken in diesen Film, aber generell, ja, ist natürlich recht, das ist schon mit drin.
Wie hat es für dich funktioniert, Pascal?
Ja, ich habe jetzt von dieser Interpretationsebene auch, hattest du ja, glaube ich, auch von erzählt, habe ich dann auch mal selber drüber nachgedacht, wie ich das da drin irgendwo erkennen könnte. Und da ich ja eh jetzt, sag ich mal, so mit offenen Sensoren, also quasi, ich habe damit gerechnet oder zumindest erwartet, dass so etwas auch in diesem Film mit drin schwingen könnte. Aber am Ende muss ich sagen, habe ich. Also man kann das natürlich darauf projizieren, diese Thematik und auch diese ganzen Vergleiche, die man dann, die sich da drin wiederfinden lassen sollen. Und das funktioniert. Aber leider, wie so oft, ist es bei mir so, dass mir das dann irgendwie nicht handfest genug ist und dass mir das dann wieder zu ein bisschen fast zu einfach ist. Also dass jetzt, ne, dass halt, dass man quasi sagt, das ist alles nur eine große Metapher für Angst vor Komplikationen sein soll und was alles in der Schwangerschaft schiefgehen kann. Und dass das dann auch halt wieder so gewisse Plotholes oder zumindest seltsames Verhalten der Figuren rechtfertigt. Das ist mir da irgendwie zu einfach. Aber ja, keine Ahnung. Wenn die das mal, haben die das dann immer explizit gesagt? Weiß man das?
Nee, nicht so richtig, glaube ich.
Ich glaube aber trotzdem, dass es Kanon ist.
Zumindest also Kanon Idee. Ja, aber wie gesagt, inwiefern trotzdem die Intention erstmal da war oder wie weit der Augenmerk darauf lag oder der Hauptaugenmerk auf, wir wollen mal ein bisschen schockieren, das möchte ich mal in den Raum stellen.
Ja. Es ist natürlich auch immer ganz nett, wenn man dann halt so einen Film macht, dass man ein bisschen noch was zu erzählen hat, wenn jemand fragt, warum habt ihr das denn gezeigt, ne?
Ja, das ist wie mit dem Evil Dead Remake. Ja, es geht dort um Drogensucht und kalten Entzug. Genau.
Das ist Prädikat besonders wertvoll.
Ja. Ja, André hat es eben schon gesagt, den Cops wird dann klar, okay, hier läuft irgendwas schief, die Frau war doch gar nicht schwanger, die wir eben gerade gesehen haben, und sie gehen dann wieder zurück und entdecken dann auch Sarah und es gelingt ihnen ja sogar fast, die La Femme in Handschellen zu legen, doch die kann sich mit einer Haarnadel quasi befreien und sticht dem Polizisten damit mehrfach ins Auge und ins Gesicht und bekommt dann auch noch eine Pistole, die sie bei ihm findet, und verpasst dem anderen Cop, der eigentlich gerade Sarah helfen will, in den richtig saftigen Kopfschuss, so dass sein Schädel zerplatzt, wo wir dann wieder bei Andres Interpretation wären, dass es hier nur um Gewalt geht. Und dann geht der Polizist, der zurückgeblieben ist, also der im Auto zurückgeblieben ist, geht dann mit dem festgenommenen Aufständler zurück, also zurück, sie waren ja noch nicht da, aber sie gehen dann ins Haus, um nach den Kollegen zu sehen. Und die beiden finden Sarah dann auch, aber erstmal La Femme nicht, und sie suchen dann auch nach ihr. Dann geben sie Sarah eine Waffe in die Hand und versorgen sie auch grob so ein bisschen, weil sie eben auch mittlerweile schon sehr gezeichnet ist und verletzt ist. Und nun soll Verstärkung geholt werden, doch plötzlich geht im ganzen Gebäude das Licht aus. Und das ist für mich auch ein sehr gelungener Moment, in dem hier einfach weil wir eine neue Komponente reinbekommen, eine neue Spannungskomponente, Pascal. Jetzt ist es plötzlich überall dunkel. La Femme kennt sich auch schon so ein bisschen aus mittlerweile im Gebäude. Der Polizist und der Verbrecher oder angebliche Verbrecher, den sie festgenommen haben, kennen sich nicht so aus, aber es ist einfach es ist natürlich konstruiert, ne? Das muss man ja ganz klar sagen, aber ich finde, dadurch kommt einfach noch mehr Hochspannung auf und die ist ohnehin schon so omnipräsent. Und andererseits fällt mir auch dann immer wieder auf, dass der Film so krass humorbefreit ist. Ne? Also du hast halt so viele Filme, so viele Splatter-Filme auch wenn wir gerade bei Evil Dead waren und so weiter, bei denen du das Gefühl hast, okay, das ist hier ist schon so eine Fun-Komponente drin. Aber hier bei Inside irgendwie so gar nicht. Hier gibt es keinen Humor, hier gibt es keine One-Liner, hier gibt es keine Gags. Das ist einfach bösartig, gemein und irgendwie auch schon grotesk brutal, wenn man so will. Also schon sehr einzigartig, würde ich sagen, so auf diese drastische Art und Weise. Und wenn es andere Filme noch gemein haben, dann sind es lustigerweise auch die anderen französischen Filme, die so krass auf ihre düsterne Atmosphäre Wert legen und auf ihre drastischen Bilder und einfach keinen humorvollen Unterton zulassen, ne?
Ja, naja, wenn ich das Label noch einmal zitieren darf, der ultimative Fun für werdende Mütter.
Ja.
Aber nee, natürlich hast du komplett recht. Also der Film ist bierernst, kann man das so sagen? Passt das? Weiß ich nicht, aber er ist humorbefreit, wie du gesagt hast, genau. Und das war eigentlich das, was ich eben am Anfang auch meinte, dass ich, die Nebenfiguren sind natürlich größtenteils nur da, um halt einfach noch so ein bisschen mehr Opfermaterial zu bringen, der La Femme. Aber tatsächlich hab ich es ganz angenehm empfunden, weil das tatsächlich, der Film ist, André meint ja eben auch, das ist eher ein schwerer Film. Der geht halt nicht so leicht runter, aber auch natürlich zum Großteil aufgrund dieser kompletten Befreitheit von Augenzwinkern, Humor und was man halt sonst eher in einem klassischen amerikanischen Slasher erwarten würde. Deswegen ist der halt echt schmerzvoll. Und immer wenn dann zumindest mal andere Figuren auf einmal auftauchen und so ein bisschen die Dynamik kurzzeitig verändern, hat das bei mir für eine gewisse Auflockerung gesorgt. Und ich habe mal irgendwie da noch andere Gesichter gesehen und zwischenzeitlich kann man vielleicht kurz das Gefühl gehabt haben, dass Sarah jetzt ein bisschen, zumindest ihre Chancen sich ein bisschen verbessert haben, da jetzt noch andere Schutzfiguren sind, die jetzt vielleicht erstmal im Fokus sind. Also so ein bisschen das Gefühl von Durchatmen an dieser Stelle. Und aber auch, das, was du gesagt hast, nochmal ein bisschen die Spannungskurve anzukurbeln. Weil ich denke schon, wenn der Film jetzt 80 Minuten nur 1-1 durchgeprügelt hätte, dann hätte sich das irgendwann ein bisschen ausgelutscht, weil ich meine, die tun sich schon genug an in diesem Film. Irgendwann ja, brauchst du halt auch einfach mal nochmal andere Figuren, die da ein bisschen was abfangen. Ansonsten kannst du mir auch nicht mehr erzählen. Ich meine, ja, wir bekommen ja noch mit, wie am Ende, wie zerstört die Figuren am Ende sind, aber ja, nee, ist das, denke ich, eine gute Entscheidung gewesen, da noch andere Figuren mit reinzubringen.
André, aus deiner Sicht die richtige Entscheidung, hier nicht auf Humor oder auf keine Millisekunde Humor zu setzen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das macht den Film ja schon aus, dass er so bitterböse ist. Und das zieht sich ja durch, auch bis zum Ende dann halt. Hätte da jetzt irgendwie zwischendrin, dann, ja, wie Pascal vorhin meinte, da hätten sie jetzt angefangen, da wirklich, keine Ahnung, Braindead anzufangen und Arme und Beine rumzuschmeißen und keine Ahnung, halt völlig zu übertreiben, wäre es halt richtig skurril abgehoben geworden, glaube ich, hat der Film extrem von seiner Wirkung eingebüßt. Also dann würdest du nach dem Film eben nicht so rausgehen wie jetzt und sagen, boah, krass, so, und hätte seinen Ruf, glaube ich, auch nicht. Dann wäre er, glaube ich, eher just another Splatter, Slasher-Splatter, Spaßfilm, so. Von daher, nee, absolut, gehört kein Rumor rein.
Ja, dann kommt jetzt, glaube ich, deine Lieblingspassage des Films, die ja sehr von Logik befreit ist. Zum einen gibt es jetzt das Vorhaben des verbliebenen Cops und des Festgenommenen.
Also, also abgesehen davon, mein Logik Lieblingspart, der hat schon angefangen, als die Gruppe von Cops reinkam. Also,
ja, gut.
Der zieht sich jetzt eigentlich durch. Aber wie gesagt, da sage ich am Ende noch mal was zu.
Okay. Also der Cop und der Festgenommene, die wollen nun die Sicherung für das Haus wieder instand setzen. Da stellt sich schon die Frage, warum? Sie können auch einfach die Gunst der Sekunde nutzen und mit Sarah das Gebäude verlassen, mit einem fahrtüchtigen Auto, was vor der Tür steht, wegfahren. Sie wären zu dritt. Und wenn sie zu dritt auf einem Haufen wären, wären sie auch ein bisschen wehrhafter, würde ich mal sagen. Aber naja, die Technik ist halt wichtiger in dem Fall. Und in der Dunkelheit lauert dann auch schon wieder La Femme. Sie schießt dem Polizisten dann mit so einem Gummigeschoss, welches sie sich vorher gemopst hat, auf den Kopf und sticht dem angeblichen Kriminellen dann mit der Schere brutal in die Stirn. Und dann sehen wir Sarah, wie sie sich vor Erschöpfung wieder ins Bett legt. Da kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. In dem Fall habe ich es verziehen, weil man ihr einfach auch diese krasse Belastung, ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, sie ist halt sozusagen am letzten Tag ihrer Schwangerschaft gerade, das sind halt unfassbare Strapazen, die wir drei, glaube ich, nicht im Ansatz beurteilen können. Und das merkt man ihr einfach an und sie ist einfach K.O. Und ihr ist es dann, glaube ich, in dem Moment auch völlig egal, ob da jetzt La Femme noch rumrennt oder nicht, sie will einfach ihre Ruhe haben und legt sich ins Bett. Aber es gibt eben vor dieser bedrohlichen, unbekannten Frau kein Entkommen. Und sie ist eben auch schon wieder da und beugt sich über Sarah. Und dann kommt dieser fast sinnliche Moment, als La Femme Sarah einen Kuss geben will, aber diese sich wehrt und ihr die Zunge aus dem Mund beißt, um anschließend ins Erdgeschoss zu flüchten. Aber auch dieses Entkommen ist nur für kurze Zeit, denn die Frau wartet in der Küche schon längst wieder auf Sarah und schlägt diese auch mehrfach und sehr brutal. Und dann, finde ich, gab es einen smarten Moment, denn der so ein bisschen aus der Verzweiflung entstanden ist, aber er ist ziemlich smart aus Sarahs Sicht, denn sie weiß ja, dass die bösartige fremde Frau das Baby haben will und droht nun, dieses Baby mit einem spitzen Gegenstand in ihrem Bauch umzubringen. Aber La Femme kann auch das verhindern und schlägt Sarah dann ein Toaster über den Schädel. Und Sarah wehrt sich dann aber noch ein weiteres Mal und das ist für mich eine der besten Szenen des Films. Als sich La Femme mal wieder mehrfach in dem Film eine Zigarette anstecken will und Sarah dann plötzlich dieses entflammbare Spray auf dem Boden findet und dieses anzündet und dann quasi mit einer Art MacGyver selbstgebauten Flammenwerfer auf, wie sagt man beim Flammenwerfer, sagt man auch schießt?
Ja. Oder?
Ja.
Flammenwerft.
Auf La Femme, das passt dann auch zu der folgenden Rambo-Situation, als Sarah sich dann ihre Verletzung quasi versorgen will, weil sie droht zu ersticken an den ganzen Verletzungen und fügt sich dann selbst einen Luftröhrenschnitt zu. Okay, da gibt es auch wieder viel zu diskutieren. Erstmal, warum das eine meiner Lieblingsszenen ist, weil sie auch so herrlich interpretierbar ist, weil La Femme will ja dieses Baby haben. Und sie ist halt Raucherin und nimmt auch keine Rücksicht auf dieses Baby in dem ganzen Szenario. Also auch wenn da die schwangere Sarah neben ihr sitzt, steckt sie sich trotzdem eine Zigarette an. Und es ist ja so, dass jeder Arzt, jeder Mediziner, der ein bisschen was drauf hat und auch jeder normale Mensch würde das mittlerweile tun, eben schwangere Frauen dringlichst davor warnt, in der Schwangerschaft zu rauchen, weil es eben Schaden für sie selbst, aber auch vor allem für das Kind darstellen kann. Und hier wird es in der Szene dann so dargestellt, dass La Femme noch gar nicht dazu bereit ist, die Verantwortung einer Mutterschaft zu übernehmen, indem sie einfach raucht in dieser Szene und letztendlich damit auch bestraft wird, André. Ist es wieder zu viel interpretiert? Ich finde es tatsächlich super. Und sie raucht nicht zufällig. Ne? Pascal wird mir das bestätigen. Ich kann jetzt wieder Dr. Stiegelegger zitieren. Sowas passiert nicht zufällig im Film.
Ja, man kann das alles so lesen.
Und du kannst Dr. Stiegelegger nicht widersprechen.
Man kann. Aber dir. nein, man kann das alles so lesen. Wie gesagt, ich finde aber immer noch, man muss es nicht. Man muss es nicht. Man kann das so lesen, man muss es nicht. Ich finde, der Film, es wirkt trotzdem immer so ein bisschen wie so eine, ich möchte nicht sagen Ausrede, aber man kann doch einfach für das nehmen, was er ist, ein beinharter Splatterfilm. Ohne da jede einzelne Szene auslesen zu wollen. Denn wie gesagt, ich finde immer noch, auch wenn die Grundintention sicherlich da war, ich glaube nicht, dass das die Spaß am was Fieses machen war, glaube ich, viel größer als die Intention, im Film eine Botschaft aufzuerlegen.
Übrigens nach dem Baby für mich der einzige zweite schlechte Effekt in dem Film. Falls auch, glaube ich, einer der, ich glaube, das war der zweite rein digitale Effekt, glaube ich, ne?
Nee, auch wieder, was ich meinte, dieses Gemischte. Also sie haben quasi die Einzelszenen vor Greenscreen gedreht, einmal wie sie da halt sitzt, ohne alles. Dann haben sie das Feuer einzeln gedreht und dann haben sie nachher alles, die ganze Szene nachher digital am Rechner zusammengebastelt. Inklusive dann eben, also ihre Maske ist ja echt, das ist das Einzige, ja. Dann eben diese verbrannte Maske, die ist halt echt, wofür sie auch 4 Stunden immer in der Maske saß. Und
das sah echt cool aus.
Und es
gehasst hat. Weil sie ihr noch sagen, sie sagen ja auch noch, ja, aber du musst aber auch das Gesicht so verziehen wie später. Und sie so,
Ja, sie hat es ja richtig gehasst und sie hat ja auch am Set, also nicht in der Szene, aber wenn Drehpause war und so und zwischen den Shoots hat sie immer verlangt, dass sie so einen Jedi-Mantel kriegt, mit dem sie sich komplett verhüllen kann, inklusive Kopf und Gesicht, weil sie es nicht ertragen konnte, dass alle sie so sehen, wenn sie hässlich ist. Ja, ich glaube, das ist auch, also no offense, aber ich glaube, sie ist auch schon so eine Schauspielerin, die nicht gut damit klarkommt zu altern, weil sie, glaube ich, schon, also sie ist ja eine schöne Frau und eine sehr spezielle Optik. Ich glaube, sie kommt nicht so gut klar damit, alt zu werden auch oder anders auszusehen. Das ist, glaube ich, das merkt man schon, wenn man ihr so zuhört. Und deswegen, sie konnte es gar nicht ab, dass sie ihr Gesicht entstellt wurde und man das sieht. Fand sie gar nicht gut. Nee, genau, aber es ist halt so ein Mixed-Effekt und leider halt, also diese Totale, wo man dann eben sieht, wie das Feuer sie trifft und dann, weil sie bewegt sich ja auch nicht, weil sie haben das quasi in einer Single-Frame-Einstellung vom Greenscreen vorgedreht und sie sitzt einfach in einer Position da und schreit und das Feuer kommt auf sie drauf. Also sie bewegt sich erstmal gar nicht für so 5 Sekunden und dann rennt sie erst los und wälzt sich dann oder so, keine Ahnung. Das ist halt, das merkt man leider, dass das halt alles getrickst werden musste. Das ist keine natürliche Reaction darauf, wenn dir ein Feuerstoß ins Gesicht kommt, weil dann würdest du als erstes erstmal nach hinten irgendwie weg dodgen quasi, um dem zu entgehen. Aber sie bleibt erstmal so 5 Sekunden sitzen, lässt sich verbrennen und dann rennt sie weg. Das ist halt leider dem Effekt geschuldet.
Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, gerade die Frage an dich, Pascal. Man hat ja schon, finde ich, über weite Strecken des Films das Gefühl, dass es hier kein Happy End geben kann, weil alles so trostlos ist und so deprimierend ist, wie das alles wirkt. Hast du an dieser Stelle, als ich jetzt Sarah beginnt, langsam wehrhafter zu zeigen, noch gedacht, hier kann es ein positives Ende geben oder bist du bei dem Gefühl geblieben, dass es hier kein Happy End geben kann, was ich dir jetzt einfach einrede, dieses Gefühl, weil ich gar nicht weiß, ob du es hattest.
Ich weiß nicht, also das Ding ist, das Happy End wäre ja an dem im Best Case irgendwie der Status Quo gewesen, dass sie dann halt sie überlebt und ein gesundes Baby gebärt, aber zugegebenermaßen ist ja allein der Schaden, der jetzt hier schon wieder entstanden ist. Also das Happy End wäre, dass sie es überlebt hätte. So. Aber nein, das hätte ich jetzt an der Stelle tatsächlich auch nicht mehr erwartet. Also ich hätte, ja, nee. Also einfache Antwort eigentlich auf eine einfache Frage. Ich hätte es nicht erwartet.
Ja, ja, und Sarah entwickelt dann plötzlich eine ziemliche Aggression und auch ziemliche Entschlossenheit, Das ist auch tatsächlich eine Charakterentwicklung, die sie durchmacht, weil sie plötzlich, also wir haben ja am Anfang festgestellt, sie freut sich nicht so wirklich auf das Baby, das ist alles so ein bisschen gleichgültig. Aber jetzt ist hier so ein bisschen der Kragen geplatzt und jetzt will sie natürlich auch ihr Baby bis aufs Blut verteidigen. Und das ist natürlich auch generell, ja, kann man das auch darauf interpretieren, dass eben man das generell bei den meisten werdenden Müttern feststellen kann, dass sie quasi ihr Baby bis, ja, bis aufs Äußerste verteidigen würden halt. Ist halt ein ganz normaler Mutterreflex, glaube ich. Und ja, sie ist nun wieder im Rambo-Modus und geht aufs Ganze und jagt die nunmehr angekokelte La Femme durch das Haus und sie ist bewaffnet und hat auch ihre Kamera wieder mit dabei, um im Dunkeln eben sehen zu können. Und im Kleiderschrank findet sie dann die Frau eben im wahrsten Sinne des Wortes dampfend vor. Anders kann ich es nicht ausdrücken in dem Fall. Und diese erklärt sich nun und erklärt eben vor allem den Grund für ihre Tat oder ihr Vorhaben. Denn, Achtung, Twist, ausgerechnet sie saß damals in dem zweiten Auto, das in Sarahs Unfall verwickelt war und verlor dabei wiederum ihr Kind, weil sie nämlich damals schwanger war. Und während Sarahs Kind oder ungeborenes Baby überlebt hat, ist das Baby von La Femme eben bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, nicht, also ja, das ist schon ein Überraschung, ein Twist, ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken soll. Es kommt schon unerwartet, weil man auch nicht so wirklich drüber nachdenkt, finde ich, während man den Film sieht, über diese Beweggründe. Aber weil wir schon das Gefühl haben, also ich hatte das Gefühl, auch beim ersten Mal damals schon, dass der Film mir das vermittelt und auch plausibel vermittelt, dass die La Femme auch irgendwie großes Leid erfahren haben musste und irgendwas verarbeiten muss oder irgendwas, was dafür sorgte, dass sie diese Tat vollführen muss, weil sie nicht, also auf mich nicht den Eindruck hinterlassen hat, dass sie einfach nur ein Baby haben will oder irgendwie, weil sie unfruchtbar ist oder sowas. Also ich habe da schon die ganze Zeit gemerkt, dass da irgendwas Tiefgründigeres drinstecken muss, aber man vergisst es zu diesem Zeitpunkt einfach zu hinterfragen, Pascal, oder?
Ja, genau. Also das ist das, was ich meinte. Ich hatte halt nicht wirklich das Gefühl, dass ich verstehen muss, warum sie das macht, was sie macht. Aber es ist dann erklärt und ja, okay, die Logik-Alarmglocken gehen so wieder so ein bisschen an, wenn man sich denkt, okay, und dann sagt sie direkt, ja, die Polizei meinte, du bist gestorben. Denke ich mir auch so, okay, war das jetzt so unklar, ob sie gestorben ist oder nicht? Oder ist das schon wieder seltsam? Und ja, das war ein bisschen schräg. Aber es ist, also ich finde das irgendwie, es ist der Twist, aber der macht den Film nicht besser, er macht ihn aber auch nicht schlechter. Es ist fast egal. Also man hätte das von mir aus auch fast im Geheimen lassen können, was jetzt ihre Motivation gewesen ist. Vielleicht gibt's, also der Film tut sich vielleicht einen Gefallen damit, weil es dann doch wieder einige, also natürlich einige Menschen gibt, die auch berechtigterweise dann sowas hinterfragen und das auch irgendwie wissen möchten. Aber für mich hätte es das zum Beispiel gar nicht gebraucht.
Für dich, André?
Ja, geht mir eigentlich auch so. Das ist eigentlich so das Ticken too much irgendwie. Also, ich finde halt, also, wir haben es ja einfach schon gesagt, es ist ja nicht so ein Twist-Twist, ne? Also, es wird ja jetzt keine Ebene aufgemacht, die dem Film was komplett Neues gibt. Das heißt, jetzt mal rein theoretisch, sie hätte auch einfach so eine Irre sein können, die ein Kind will. Also, sie hätte ja nicht im Auto sitzen müssen. Also, es ist ja völlig egal. Dann hätte sie sich vielleicht wirklich random ausgesucht, ohne Vorerfahrung oder Vorwissen oder warum immer. Allerdings auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht klappt auch nur dieser, Chris hat es vorhin, romantische Zweikampf quasi oder diese romantische oder wie hast du es genannt? Fast schon zärtliche Ebene da drin zwischen den beiden oder irgendwie so eine Magic Moment, eine blutige Magic Moment Geschichte zwischen den beiden. Vielleicht klappt die aber auch nur so gut, weil die eben diese Connection haben, weil sie eben ineinander gerasselt sind. Und ich meine, es wird ja auch nie geklärt im Film, das ist ja auch ganz wichtig für den Twist, es wird ja auch nie geklärt im Film, wer den Unfall verursacht hat. Man sieht ja am Anfang nur, die Autos stehen da halt, aber man weiß ja nicht, wer hat nicht aufgepasst, gibt es überhaupt einen Schuldigen, war es einfach, man sieht, es regnet schwer, Aquaplaning weggerutscht, ja, also gibt es wirklich einen Schuldigen oder eben nicht, das weiß man ja nicht. Von daher kann man ja auch nicht irgendwie sagen, ja, okay, Sarah hat irgendwie gepennt oder hat sich mit ihrem Mann unterhalten und dadurch den Unfall verursacht und dadurch ist ihr Kind gestorben. Also sie können ja nicht mal sagen, sie ist daran schuld. Oder sagt sie ja auch nicht in dem Sinne, sondern sie macht sich auf jeden Fall dafür verantwortlich. Aber wir als Zuschauer wissen halt gar nicht, wer für diesen Unfall wirklich verantwortlich ist. Also hat sie quasi, also ein Motiv ist eh schwierig in dem Film, aber aus der Situation heraus hätte sie ein Motiv und kann deswegen sagen, du hast mein Kind genommen, weil du hast irgendwie nicht aufgepasst. Oder ist es einfach passiert und da sie ja dann scheinbar einfach erfahren hat, wer die andere Unfallwagenfahrerin war und hat gehört, ah, die war schwanger, mein Kind ist weg. Und dann, okay, dann habe ich da den, da weiß ich, da kann ich direkt, also da habe ich direkt die Connection, sie hat ein Kind, ich nehme jetzt das. Das wird ja nicht so richtig geklärt. So, und von daher, also der Twist ist nicht unbedingt nötig für den Film, aber vielleicht ist er zweckmäßig genug, um dann zumindest einen kurzen Aha-Moment noch zu schaffen, wenn es einem nicht eh schon vorher irgendwie dann doch halbwegs klar geworden ist. Weil wie gesagt, man kann auf diesen, Anführungszeichen, Twist schon kommen, wenn man mal genau darüber nachdenkt, ja.
Ja, zumindest im Rewatch wird dann auch klar, dass der Film da auch seine Zeichen schon im Vorfeld hinterlässt, haben
wir ja, genau.
Schon angedeutet.
Ja,
ja. Ja, Sarah muss nun feststellen, dass der schwer verletzte Polizist die Sicherung doch noch repariert hat, obwohl wir eigentlich schon dachten, dass er tot wäre. Aber er ist plötzlich so, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, plötzlich so verwirrt, dass er Sarah nicht erkennt und sie angreift. Und zwar so schwer, dass deren Fruchtblase plötzlich platzt. Woraufhin die La Femme denkt, nee, also lass jetzt mal meine Sarah in Ruhe, die hat immerhin mein Baby in ihrem Bauch und deshalb sticht sie den Kopf brutal ab, also kommt Sarah letztendlich sogar zur Hilfe und dann will das Baby von Sarah nun sehr dringend zur Welt kommen, steckt aber fest, wie wir feststellen, weshalb die Frau nun quasi ihr ursprüngliches Vorhaben, nämlich einen Kaiserschnitt anzusetzen, tatsächlich vollziehen muss und das Kind aus dem Baby holt. Und es ist eine sehr, sehr drastische Szene auch, die auch sehr schmerzhaft ist einfach. Und sie mündet dann in eine Schlusseinstellung, in der wir diese Frau dann eben sehen, wie sie sich mit dem neugeborenen Baby in den Schaukelstuhl setzt. Und auf der Treppe liegt immer noch Sarahs lebloser Körper auf dem Geburtsort quasi. Und sie hat es nicht geschafft und ist gestorben dabei oder wurde getötet letztendlich ja auch. Und das ist auch nochmal sehr krass. Zum einen haben wir hier natürlich den Punkt, dass es eben so zu Ende geführt wird, wie es nur sein konnte, nämlich komplett konsequent, dass hier es kein Happy End gibt, zumindest, ja gut, für La Femme wahrscheinlich schon, aber nicht für Sarah und für das Baby. Und zum anderen ist es auch nochmal so dieses Zeichen, dass La Femme halt wirklich alles tun würde für dieses Baby, weil, und das habe ich jetzt auch irgendwo nachgelesen und ich fand es auch wieder sehr interessant, auch wenn ihr heute scheinbar keinen Bock habt auf Interpretation, fand ich das sehr interessant, dass der Grund für die Tat von La Femme letztendlich die Nichterfüllung beziehungsweise die Nichtbestätigung ihrer Weiblichkeit ist. Weil eben in einem, wenn man ein sehr eingeschränktes Menschenbild hat, welches scheinbar hier vorliegt oder genutzt wurde, dann könnte man oder würde, früher hätte man es so gesagt, früher in den vielleicht 50ern, 60ern, so hätte man gesagt, die Geburt eines Kindes ist für eine Frau die Bestätigung ihres Geschlechts, die Bestätigung ihrer Weiblichkeit. Weil man früher gesagt hätte, okay, das ist das, was die Frau dem Mann voraus hat, sie kann ein Kind gebären. Und dieses konnte ihr durch den Unfall, ist ihr das verwehrt geblieben. Und er würde damit bestätigen, dass sie es nicht keine richtige Frau ist, sozusagen. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein sehr veraltetes Menschenbild, aber es kommt hier schon auch so ein bisschen zum Tragen. Aber die eigentliche Frage ist, Pascal, warum konnte der Cop problemlos die Sicherung reparieren, kann aber danach Sarah nicht wiedererkennen?
Ja, weil er ja auch gar keine Augen mehr hat, das habe ich nicht gerafft. Da wurde, also korrigiert oder helft mir da gerne, aber war das so ein bisschen der Moment, wo der Film ein bisschen trippy geworden ist? Weil der hat sich doch umgedreht, der hatte ja auch gar keine, also er hatte ja so Zombie.
Genau, im Making-of sagen sie, hier kommt der Zombie-Moment des Films.
Ja, also das war ja, also für mich war das so ein bisschen der Film, wo das jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen dahingehend sein soll, dass jetzt quasi mit Sarah ist jetzt Schluss, sie ist jetzt im Delirium. Der ist ja offensichtlich irgendwie weird. Also, der hätte tot sein müssen, war es nicht. Und hat jetzt so ein bisschen wie so ein Plot-Device halt geholfen, dass jetzt nochmal sich das Blatt wendet. Ja, aber das hat mich tatsächlich einfach nur ein bisschen verwirrt. Ich dachte, jetzt ist, also, oder ich dachte eigentlich, das ist jetzt so der Arzi-Moment des Films. Jetzt wird es so ein bisschen abgehoben. Aber ich habe jetzt, ja, oder habt ihr dafür eine Erklärung?
Nö.
Nee, also wie gesagt, im Making-of sagen sie tatsächlich, jetzt kommt so, er soll so einen Zombie-Effekt haben. Aber also im Grunde genommen, witzigerweise, Franzi hat auch die Szene direkt durchschaut. Also als das Licht anging und sie hat sich umgedreht und sieht ihn da stehen, hat sie sofort gesagt, geh da nicht hin, der hat ein Schädeltrauma, der weiß nicht mehr, wer er ist. Also, ach, scheinbar, so, ah, okay. Also scheinbar ist das eine medizinische Geschichte. Er hat ja zweimal mit dieser Gummigeschossgun, was das da ist, ja, an den Kopf gekriegt. Man sieht ja auch eine fette Wunde. Kann wohl tatsächlich so ein Schädeltrauma erzeugen, dass du so verwirrt bist, dass du nicht mehr Freund und Feind erkennst. Und deswegen greift sie an, weil er nur noch, also er ist so daneben, dass er nur noch weiß, in diesem Haus wurde ihm wehgetan und er weiß gar nicht mehr, wer ist. So. Deswegen greift er sie dann an.
Ja. Ja, das ist natürlich dann wieder eine bodenständige Erklärung, die irgendwo auch... ja,
also mit Franzis Medizinhintergrund habe ich das so interpretiert. Also sie war sich sofort sicher, der greift sich gleich an, weil sie meinte, der hat Schädeltrauma, der rafft nicht mehr, wer er ist und wer er ist und so. Ja.
Das nehmen wir so.
Ja, ist gekauft.
Was mir noch aufgefallen ist, ist tatsächlich, und das finde ich so gut, weil Pascal hat es eingangs so schön gesagt, dass der Film so ein bisschen entsättigt ist, was seine Farbgebung angeht. Und das ist einer der Filme, die das komplett umwandeln im Laufe der Spielzeit. Wer am Anfang eben so entsättigt ist, bekommt er immer mehr Farbe. Je näher die Geburt des Kindes von Sarah rückt, desto mehr verändert sich die Farbpalette hin zu von diesen erst so blassen, kalten Tönen, dann zu Pastelltönen und später dann immer mehr zu richtigem Rot, fast so quasi zu saftigem Rot. Und das finde ich auch so krass. Und da würde ich dann in diesem Fall, weil es auch bisher vielleicht ein bisschen zu kurz kam, nochmal anmerken, dass ich es immer wieder krass finde, dass diese französischen Horrorfilme dieser Zeit eben auch so krass hochwertige Produktionen sind. Nicht? Klar, wir haben jetzt ein paar CGI-Sachen gehabt, die vielleicht heute nicht mehr so gut aussehen. Aber André, ansonsten, ne, da stimmt die Kameraarbeit, da stimmt das Coloring, da stimmt der Schnitt. Also da kann man denen nie was vorwerfen. Ne? Egal, wie billig die Produktion ist, sieht immer hochwertig, gut und fast immer wie Arthouse aus. Ne? Egal, ob Mathieu, Frontier oder Otension oder eben Inside hier.
Das meine ich ja, also nicht nur mit dieser Ebene, dieses subtile Unterbettes unter der Gewalt, aber auch mit der ganzen Inszenierung hebt sich halt Inside, aber eben auch wie die anderen Filme der French Terror Welle dann doch ab, einfach weil sie so eine, ja, wie schon gesagt, wirklich so eine Arthouse-Inszenierung fast haben. Also sind sehr stilsicher, nicht zu so verspielt, aber auch jetzt nicht zu so konventionell, sehr, sehr on point gedreht, alles sieht gut aus, gut ausgestattet, Auge fürs
Detail. Großartiges Schauspiel.
Super Schauspieler, Auge fürs Detail, das ist ja das Ding. Und sie haben ja auch gesagt, auch so ein Making-of-Ding, das war ja auch relativ am Anfang, wo sie meinten, der ganze Film hat ja auch extra so eine entsättigte Wirkung, oder beziehungsweise, also sie wollten erst entsättigt, aber wirklich so typisch blau. Das haben sie nämlich nicht gemacht, weil es sollte ihnen, primär ging es ihnen darum, den Film immer weiter ausbluten zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen mussten sie ja schon eine relativ warme Grundfarbe nehmen, aber alles trotzdem, es gibt keine wirklichen Farben. Es ist alles zwar so leicht wärmlich, aber es ist alles beige und grau eher, genau. Und die einzige knallige Farbe ist halt das Blut dann im Laufe des Films. Was ich ja quasi kannst ja quasi nachher die ganzen Wände mit tapezieren, quasi, wenn du mal durchs Haus schaust nachher. Das hebt sich alles schon deutlich ab eben. Deswegen meine ich halt die Inszenierung und dieser, einfach die Französischnis da drin, die macht das Ganze halt so besonders. Also ich hab das tatsächlich, es gibt ja ein Remake zu Inside, das ist ein US-Remake.
Später.
Das habe ich nicht gesehen. Ja, kannst gleich. Ich wollte nur sagen, ich kann mir nur vorstellen, dass es da anders ist. Weil halt, also die Inszenierung halt, die französische Art, Filme zu machen, spielt da halt schon rein und hebt das eben von diesem klassischen, also ich stelle mir einfach nur Inside, wie er jetzt ist, also unseren Inside jetzt hier, einfach nur von US gemacht aus und das sieht komplett anders aus. Das ist ein ganz anderer Film, einfach nur aufgrund der Optik schon, das weiß ich. Und das hebt ihn halt schon ab, ja.
Ist auch komplett so. Der amerikanische Inside ist eher ein Outside.
Wow.
Ja. Auf jeden Fall. Also wir haben hier das konsequente Ende besprochen. Es ist auch wirklich, es ist ja ohnehin schon eine Seltenheit im Horrorkino ist ja Quatsch. Im Horrorkino gibt es ja so viele weibliche Hauptfiguren wie in keinem anderen Genre dieser Welt. Aber dass wir hier ein feminines Duell haben letztendlich über 82 Minuten hinweg, ist ja generell eine Seltenheit leider im Kino. Aber es funktioniert hier bis mit aller Konsequenz. Jetzt ist aber die Frage, Pascal, jetzt vielleicht nicht unbedingt psychologisch, weil ich glaube, da waren schon ein paar andere Filme haben einen deutlich anderen Eindruck hinterlassen, wenn ich da jetzt auch an Mathieu denke zum Beispiel. Aber ich würde behaupten, dass das schon grafisch mit vielleicht sogar der härteste Film seiner Zeit ist. Also wir sparen uns jetzt mal so August Underground Sachen und sowas aus, die im Amateur-Splatter-Sektor sich befinden. Aber so was gängiges Filmmaterial angeht, ist für mich der härteste. Also ja. Die Frage geht auch an André, aber du zuerst gerne.
Ja, ja, klar. Ja. Ich finde ja, also, ich weiß nicht, ob ich da differenzieren würde oder ob ich einfach nochmal sage, also auf der einen Seite sind natürlich einfach immer die grafischen Effekte und einfach der Gore-Count so oder ja, wie gory wird's denn? Da ist der Film natürlich schon ganz schön extrem. Aber wenn du halt immer sagst, auch Härte, dann würde ich dir auch zustimmen. Aber halt jetzt fast weniger aufgrund der Menge des Kunstblutes oder halt wie explizit dann gezeigt wird. Es ist schon extrem krass, wenn sie jetzt, wenn die mit der Schere dann an der Bauchhaut rumschneidet und das Kind da rausholt. Das ist, sucht mit Sicherheit schon seinesgleichen irgendwo. Habe ich jetzt zumindest jetzt so noch nicht erlebt. Aber es ist halt dann eigentlich immer der Kontext da drin, der es dann halt so richtig hart macht. Weil du halt immer dieses Baby-Schwangerschaftsthema da drin hast, das zumindest auf mich irgendwie dann immer noch mal diese krasse Exponentierung halt der Härte ausgelöst hat. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, es ist schon noch mal eine ganz andere Ebene, weil er halt auch vermeintliche, na toll, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Dinge, die man nicht macht, ein, naja, egal, etwas, ich komme nicht drauf. Er überschreitet Linien, sagen wir es so. Überschreitet gefühlt rote Linien, die sich sonst andere Filme nicht getraut haben zu überschreiten. Ja.
André hat jetzt in der Zwischenzeit bestimmt schon in seine Listen abgearbeitet und wird mir jetzt 5 brutalere oder härtere Filme präsentieren.
Also Cannibal Holocaust, ne Quatsch. Nein,
Seinerzeit, also sagte ich.
Seinerzeit. Nee, der Film hat auf jeden Fall, es muss gar nicht seiner Zeit, das ist schon ein All-Time-Härtegrad, den der hier auffährt, weil er einfach so schonungslos ist. Deswegen sagte ich ja vorhin, der Film hat halt keine Überhöhungen. Wenn du jetzt vielleicht, also selbst der Tod der Mutter ist eigentlich keine Überhöhung, weil mein Gott, also wirklich, wenn du die Halsschlagader da triffst, dann spritzt es halt so raus. Das ist bei Haitianischen gibt es ja auch die Szene, wo ihr in den Hals gestochen wird, die ganzen Schrank voll blutet bei der Mutter. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so abwegig tatsächlich, auch wenn es vielleicht im Film irgendwie skurril oder fast lustig wirkt, aber das ist, glaube ich, gar nicht so abwegig. Aber der Film hat halt keine Überhöhungen. Der ist halt, hier ernst, der steigt halt mit einem Unfall ein, bei dem ein Kind stirbt. Der zieht sich durch mit einer Mutter, die keine Freude am Mutterwerden hat, über einen Zweikampf zwischen zwei Frauen, bei der die eine der anderen das Kind aus dem Leib schneiden will. Dazwischen sterben dann noch unter anderem die Mutter der einen Frau, der Chef der einen Frau und diverse Polizisten. Bis hin dazu, dass der Film eben kein Happy End hat. Und genau das passiert, was anfangs angedeutet wird. Das ist halt knüppelhart so. Der Film hat keinerlei Überhöhungen, es gibt keinen Moment der Ruhe oder wo der Film dann zwischendurch, also sobald die La Femme einmal am Fenster steht, hat der Film keinerlei Verschnaufpause mehr oder irgendeine Situation, wo du jetzt denken könntest, oh, vielleicht wird aber alles gut. Niemals, nicht mal wenn dann eben, ich meine, das ist wie gesagt gleich nochmal zum konstruierten Drehbuch, aber selbst wenn irgendwie nochmal 3, 4, 5 andere Leute im Haus sind, weißt du die ganze Zeit, nee, das gibt keinen, das geht ja, das wird halt schlimm so. Und das ist schon krass, dass so ein Film so krass konsequent durchzieht und dass sich das überhaupt jemand so getraut hat und dass das jemand finanziert hat, ist ja auch eigentlich ein Wunder, muss man ja auch mal sagen, dann auch gerade noch als Erstlingswerk.
Und dann noch Studio Kanal, ne? Das ist ja so, als wenn die ARD das bei uns machen würde.
Genau, das ist halt schon heavy so. Und deswegen, das Standing hat er schon, das hat er auch zu Recht. Der Film ist knüppelhart.
Ja. Kommen wir, bevor wir nochmal kurz aufs Remake eingehen, zum Fazit. Ich mach mal den Anfang, weil ich, glaube ich, am euphorischsten bin. Also für mich ist es tatsächlich, weil wir jetzt auch den Vergleich schon ein paar Mal hier aufgestellt haben zwischen den anderen drei großen Filmen dieser Zeit in Frankreich, ist es natürlich, das darf man nicht vergessen, es gibt natürlich zu der New French Extremity natürlich auch Ende der 90er und Anfang der 2000er noch ganz andere Filme, die aber eben nicht so geläufig sind wie die großen vier, die dann in dieser zweiten Welle so zusammen Mitte der 2000er rauskamen. Und aus dieser Welle, eben bestehend aus Otession, aus Frontière, Mathieu und eben hier Inside, ist das für mich auch tatsächlich der stärkste Film dieser Ära des französischen Terrorkinos. Eine knappe Dreiviertelstunde ist der Film ein sehr spannender, ein betörender Psychothriller, er sich dann in der zweiten Hälfte als ganz finstere und fiese Schlachtplatte entpuppt, die keine, ja, nicht wirklich Gnade dabei zeigt, jegliche Grenzen des Ertragbaren zu überschreiten. Und für mich ist Inside, ich hatte es eben gesagt, einer der härtesten und schockierendsten Filme der letzten 10 Jahre, stimmt ja gar nicht, der letzten 15, 20 Jahre. Und der ist von der ersten bis zur letzten Minute ein präzise getimtes Kammerspiel, in dem sich vor allem eben die beiden brillanten Hauptdarstellerinnen völlig austoben und verausgaben dürfen. Das ist teilweise, also was Beatrice Dahl und Alessandre Paradis hier abliefern, ist echt ein Psychoduell vom Feinsten. Und das, was man meist sonst so im maskulinen Action-Kino, was da sonst so gezeigt wird, geht hier im Horrorfilm eben darauf so eine feminine, aber trotzdem brachiale, so schmucklose Art und Weise. Und das ist, ja, ein richtig genialer Film, muss ich gestehen. Also von der ersten bis zur letzten Sekunde gibt es hier keinen glücklichen Moment, keine Zufriedenheit. Es ist einfach die ganze Zeit ernüchternd und deprimierend. Aber trotzdem eben ein so intensives Erlebnis, ein so spannendes Erlebnis. Ja, fand ich einfach super. Also jedes Aufkeimen von Hoffnung wird hier sofort in Brutalität und Terror erstickt. Das ist wahrlich, wenn man das mal sagen kann, hier ist es wirklich eine Tour de Force. Und muss man gesehen haben aus meiner Sicht. Und wenn es auch nur für ein einziges Mal ist. Wie gesagt, ich gucke den tatsächlich gerne. André guckt ihn nicht ganz so gerne, aber findet ihn, glaube ich, fast genauso gut wie ich, oder? Achso, 5. Höchstwertung heute. 5 Sterne.
Er ist echt dein Film, ne? Keinerlei Humor, musst nicht lachen.
Ja.
Das ist Chris' Film. Ja, natürlich, ich gucke den trotzdem gerne, gar keine Frage. Ich finde den gut. Ich finde den sehr gut sogar. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt kein Film, den ich mir regelmäßig reinschiebe, weil er dafür eben dann eben genau das ist. Er macht halt nicht wirklich Laune, natürlich. Ich finde Inside auch ein super Film, ist auch so, glaube ich, doch dann nah. Ich tue mich immer ein bisschen schwer so beim French Extremism Ranking. Ich glaube, also Platz 1 bei mir schon Martyrs, der hat insgesamt die Komplettwirkung des Films, die ist dann auch immer eine Speerspitze, was diese Jahre anging. Inside und High Tension stehen, glaube ich, bei mir echt so auf einer Ebene, muss ich, glaube ich, fast sagen. Aber auf jeden Fall, ja, sticht er da auf jeden Fall auch raus. Und es ist ein krüppelharter Film, der halt wirklich konsequent durchzieht, der eine sehr, sehr düstere, aber vor allem auch traurige Geschichte erzählt. Der Film ist eigentlich verdammt traurig. Ja. Von Anfang bis Ende. Alles, was passiert, ist einfach nur traurig und unnötig und schlimm. Und das zieht er halt so krass konsequent durch. Er ist super gespielt, er ist super besetzt, er sieht toll aus. Das ist alles halt als Regiedebüt, muss man sich mal vor Augen führen. Das ist halt wirklich, das ist eine 1 mit Sternchen, was das angeht zumindest. Und alles andere haben wir eigentlich schon gesagt, deswegen will ich jetzt nochmal, damit ich nicht zu lange rede, nochmal kurz mein Pamphlet ausrollen und nochmal kurz eingehen auf, was meine Probleme mit dem Film sind. Was mir jetzt vor allem nochmal aufgefallen ist im Rewatch. Wie gesagt, das Drehbuch ist leider halt wirklich extrem hinkonstruiert. Wenn man auch mal, also wenn man über die Szene mit dem Chef und der Mutter haben wir schon drüber gesprochen, das ist auch schon so relativ vage bis schwierig, aber spätestens, wenn halt die Cops dann dazukommen, ja, das müssen wirklich die unfähigsten Cops sein, die überhaupt in ganz Frankreich arbeiten. Jeder, der sie an dem Abend irgendwie da besucht und nachschauen will, was Phase ist, weiß ich nicht, ob das gerade irgendwie Kadetten von der Akademie sind, aber dafür sind sie teilweise zu alt. Aber wir sind halt todesunfähig. Ich meine, abgesehen davon, dass sie da irgendwie mit vier Leuten reinlaufen, sich hinkriegen, eine Frau zu überwältigen, die irgendwie eh schon shady ist und sie schon durchschauen, dass sie halt nicht die sein kann, die sie beschützen sollen, weil sie nicht schwanger ist und dann nicht da direkt mit gezogener Waffe reingehen und überhaupt. Das ist halt alles, wie gesagt, sehr hinkonstruiert, dass natürlich die La Femme es immer schafft, alles zu überwältigen, aber dann auch eben, wir haben es schon gesagt, so Sachen wie, wenn dann dieser jüngere Polizist, also auch mal, dass der einen Gefangenen aus dem Polizeiwagen mit in eine Crime-Scene mit reinnimmt, das ist ja auch schon kompletter Humbug. Der kann ihn auch einfach im Auto hinten drin lassen, die Autos sind ja gesichert. Das ist schon quatschig. Und dass er dann eben, das hat Chris vorhin ja auch schon erzählt, dass wenn kurz klar ist, die La Femme ist scheinbar jetzt kurz nicht mehr in Reichweite, dass sie nicht sofort eben Sarah packen und da aus dem Haus erstmal rausrennen, erstmal ins Auto, in Sicherheit, weg, Verstärkung rufen, ne? Sondern nee, ich muss jetzt gucken, wie das Licht angeht. Wir sind nicht im fucking Halloween. Das ist halt leider wirklich. Das hat mich echt ein bisschen, das hat mich geärgert gestern, weil ich es nicht wollte, dass ich mich bei dem Film ärgere, weil ich ihn eigentlich mag. Aber das ist so. Jetzt kommt vielleicht quasi mein Plot-Twist. Das sind super Ärgernisse und ich verstehe jeden, der bei dem Film darüber stolpert und den Film deswegen auch wirklich abwertet bis nicht mag. Weil das wirklich, wirklich, wenn man das dann einmal, beim ersten Mal vielleicht noch nicht sogar, weil man vielleicht auch zu geflasht ist von der Extremität des Films. Aber spätestens beim zweiten Mal fällt es dann richtig auf und es ist halt wirklich ärgerlich. Aber, Plot-Twist, ich lasse mich davon nicht so stören, dass ich den Film deswegen dass es mir den Film madig macht. Also mir ist es aufgefallen, aber ich sehe die Schauwerte immer noch trotzdem, die sind noch immer noch groß genug, dass ich den Film nur minimalst abwerte, aber trotzdem in seiner Gesamtheit bleibt er trotzdem einfach ein Brett, so. Aber man kann drüber stolpern und ich verstehe, jeder drüber stolpert. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wir hatten das Thema nochmal vorhin mit diesen, dass man immer am Rand mitkriegt, dass halt diese Aufstände sind und diese Demonstrationen und so und diese Riots in den Staaten. Das hätten sie sogar konsequenter, wenn sie jetzt eh schon ganz erwähnen, damit hätten sie auch quasi noch sogar unterfüttern können, vielleicht warum die Polizei gerade nicht so geil am Start ist. Sie hätten eher damit spielen können, dass die Polizei vielleicht einfach nicht kommt oder nicht oder viel zu spät kommt, weil sie nicht durchkommen, weil sie einfach mit diesen Riots in der Stadt zu tun haben. Dann hätten sie einfach sagen können, ey, wenn sie die Polizei ruft, ey, wir können keinen schicken, wir sind halt komplett überfordert, weil die ganze Stadt auseinandergenommen wird oder so. Das hätten sie ja nutzen können. Oder man hätte sagen können irgendwie, dass halt wirklich vielleicht nur junge Polizisten, irgendwelche Kadetten am Start sind, weil halt wirklich die Erfahrenen alle im Einsatz sind oder so. Also du hättest damit ja aktiv oder effektiv sogar vielleicht die Polizei abschwächen können, weil das damit, also ihr wisst, was ich meine, das hätte man damit verargumentieren können, dass die Polizei gerade nicht so auf der Höhe ist, weil gerade in der Stadt krass irgendwie alles brennt so. Und man weiß ja, ich glaube, wir alle kennen, wenn jemand mal Nachrichten aus Frankreich gesehen hat, wenn es da mal abgeht, die machen keinen Spaß so. Die drehen Autos um und zünden alles an. Da hätte man sagen können, okay, Polizei ist gerade nicht so richtig verfügbar, weil die Stadt brennt. Hätte ich geschluckt, so, weil das ja mehr oder weniger realistisch ist. Machen sie aber nicht, sondern man muss es trotzdem für gegeben nehmen, dass die Polizisten, die da aufschlagen, alle irgendwie nicht so einen geilen Job machen. So. Aber wie gesagt, mich stört es nicht so. Ich kann trotzdem noch alles Positive am Film anerkennen und das hebt den Film eben nach wie vor auf ein sehr hohes Podest, was das Franchise, was das Genre angeht. Es ist ein Horror-Thriller, würde ich sagen. Es ist kein reiner Horrorfilm, es ist ein Horror-Thriller. Und da gehört er schon mit für mich auch zu der Speerspitze, was das angeht. Und wie gesagt, er ist definitiv immer noch grenzüberschreitend und die Gewalt ist halt wirklich auch echt krass schonungslos und das tut einfach alles richtig, richtig weh und ist dazu auch noch geil getrickst, größtenteils. So. Von daher, Inside, lange Rede, kurzer Sinn, keine 5 von mir, nicht die Höchstwertung, aufgrund der kleineren Schwächen oder aufgrund der Schwächen, die da sind, die ich ihm zumindest ein bisschen ankreiden muss. Aber er landet bei mir immer noch bei 4,5 von 5 mit dickem Herz. So auf jeden Fall ein Highlight aus Frankreich.
Pascal, du als Debütant.
Als Debütant, ja, ganz genau. Als ich finde jetzt hier der Kadett eigentlich, der Frischling im Inside Universe. Ich finde den Film auch sehr gut. Dir zu sagen, dass ich sehr viel Spaß und einen heiteren Abend hatte, wäre definitiv gelogen, weil der Film ist halt, wie wir jetzt, glaube ich, übereinstimmend festgestellt haben, knüppelhart. Er ist, er schlägt einem des Öfteren in die Magengrube und hinterlässt einen auch durchaus ein bisschen, also mich zumindest, traurig oder halt einfach ein bisschen, ja, niedergeschlagen. Und ich musste mir danach definitiv ein bisschen erheiternderes Videomaterial zur Aufheiterung danach angucken. Irgendwelche witzigen Katzenvideos auf YouTube oder so. Aber die Stärken sind natürlich, also dass der Film trotzdem gut ist, dem kann ich 100%ig zustimmen. Ich fand ihn klasse. Ich wollte nochmal herausstellen, dass wirklich der Score selbst war klasse, aber vor allem die Soundeffekte sind so krass. Also die sind wirklich auch so effektiv in den Momenten, gerade auch noch tatsächlich so in der ersten Filmhälfte, wenn dann der Verleger noch da ist und das dann da zur Sache geht, das ist, finde ich auch irgendwie außergewöhnlich. Also das sind nicht diese abgedroschenen Horror-Soundeffekte aus der Dose, die man kennt, sondern da wurde ja auch sehr kreativ gearbeitet. Und das dann im Zusammenarbeit mit der ansonsten auch hochwertigen Produktion und den krassen Szenen, die man einfach zu sehen bekommt, ist schon heftig. Also hat mir das öftere Mal die Kinnlade nach unten klappen lassen, der Film, definitiv. Die Kritikpunkte sehe ich auch genauso, das, was André gesagt hat. Also, dass da keiner von den Polizisten einmal Verstärkung gerufen hat, irgendwie zwischendurch. Oder dass sie es nicht schaffen, diese Frau festzunehmen. Das ist, es ist schon blöd. Das hat mich tatsächlich auch genervt. Und der Film hat halt natürlich den Vorteil, dass er dann halt auch so schnell gepaced ist und dass dann so viel wiederum passiert, dass man sich nicht zu lange drüber ärgern kann, weil man dann schon wieder von einer neuen Gewaltspitze quasi überrumpelt wird und man dann wieder da drin hängt. Nichtsdestotrotz gebe ich den auch dafür, also kann ich dem dafür jetzt auch, also finde ich den Film dafür nicht genial, es ist für mich kein Meisterwerk, es ist für mich aber auch irgendwie ein sehr guter Vertreter dieses, für mich gerade frisch entdeckten halbwegs frisch entdeckt. Wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre. Subgenre des französischen Kinos. Und ich gebe dem Film dann sehr gerne am Ende 4 von 5 Sternen. Und ja, es ist, wenn ich jetzt auch nochmal bei dem Ranking bin, würde ich den wahrscheinlich auch so auf High-Tension-Ebene einordnen. Jetzt frag mich nicht, ich nagel mich nicht darauf fest, dass ich dem auch 4 gegeben habe, aber ich glaube, aber ich würde Matthäus wahrscheinlich am ehesten noch einmal wieder gucken und ja, bin aber trotzdem froh, dass ich diesen Film gesehen habe.
Sehr gut. Ein Film, den ihr euch nicht ansehen solltet, ist das amerikanische Remake von, ja, lustigerweise von dem Spanier, der auch Kidnapped gedreht hat, einem ganz guten Film von Miguel Angel Vivas. Der hat 2016 eben das US-Remake drehen dürfen, in Anführungszeichen. Und das hätte man besser lassen sollen. Also der Film lässt alles vermissen, was das Original ausmacht, und ergänzt es noch um ganz viel Unsinn. Also wenn, André, wenn du denkst, das war jetzt schon so ein bisschen löchrig, was die Logik und das ganze Verhalten angeht, dann schau dir bitte niemals dieses Remake an. Aber es fehlt komplett die knüppelharte Brutalität. Das merkt man schon daran. Original in Deutschland beschlagnahmt, Remake FSK 16. Sagt schon viel aus. Es ist komplett eine andere Bildsprache, genauso wie du es vermutet hast. Es ist nicht dreckig, es ist nicht schaurig, es ist komplett clean. Es hat absolut keine intensive Atmosphäre. Es hat einen 0815 Score. Ja, also am ehesten ist da vielleicht auch die Besetzung ist nicht gut. Also ich finde Rachel Nichols so, ist eine nette Schauspielerin so, aber das auch Laura Herring als La Femme, die übrigens den richtigen Namen hat, nämlich Madeleine im Remake, die funktionieren einfach beide überhaupt nicht. Und der Film ist komplett zahm, der ist sterbenslangweilig, der hat null Kreativität und verändert im Laufe des Films auch komplett die Geschichte auf eine sehr beschissene Art und Weise, die das Original erzählt hat. Also es gibt dort auch dieses drastische Ende, das könnt ihr euch schon vorstellen, ne? Also wenn man schon an US-Remake denkt, dann kann man sich irgendwie schon nicht vorstellen, dass dieser Film genauso konsequent zu Ende geht. Und nein, das tut er tatsächlich auch nicht. Sarah hat am Ende eine Wassergeburt und bekommt das Baby und Happy End. Wie es zu einer Wassergeburt
ernsthaft
kam, ja, kann ich euch auch kurz erzählen, denn der Film bleibt nicht in den 4 Wänden dort, sondern er geht auch noch draußen auf die Straße. Und es gibt ganz andere Beweggründe dort, die das Ganze auslösen. Auch das Ganze, dieses Trostlos am Anfang, dass Sarah quasi das Baby gar nicht mehr haben will eigentlich und keine emotionale Bindung dazu hat, das gibt's alles dort nicht. Also sie ist super happy, dieses Baby zu bekommen im Remake. Auch dieser Autounfall, der dort gezeigt wird, der wird ja im Original nur kurz, zack, 2 Autos crashen zusammen, einfach krass und kurz, das passt. Hier, Auto überschlägt sich, macht noch 10 Rollen in der Luft und sowas, alles so auf Hollywood.
Natürlich.
Alles so auf Hollywood gestylt und absolute Warnung. Also ich habe ja sowohl dieses Remake gesehen als auch das von Mathieu und die beiden überbieten sich gegenseitig, was die Beschissenheit angeht. Also ganz ehrlich, boah, ne. Also den bitte auf keinen Fall gucken. Was ihr aber auf jeden Fall machen solltet, ist nächste Woche wieder bei uns einzuschalten, wenn euch das heute hier gefallen hat. André geht jetzt für eine Woche in den wohlverdienten Urlaub. Und Pascal und ich haben uns deshalb einen sehr speziellen Film rausgesucht für die nächste Episode. Auf den ersten Blick vielleicht einfach nur ein Actionknaller mit Sylvester Stallone. Aber ich werde euch erklären, warum da auch ein kleiner Slasher drin steckt, nämlich in dem berühmt-berüchtigten City Cobra, den 80er-Jahre-Action-Klassiker. Den werden wir nämlich nächste Woche besprechen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Geht ins Kino und bleibt sicher dabei. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.